Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt-Marie.
Ja, mein Lieber, was gibt's Neues bei dir? Oder, ja, oder nichts Neues, es sind ja eigentlich gute Nachrichten. Was gibt es Schönes bei dir?
Die Aufregung wächst, weil nächste Woche unser erstes Chorkonzert ist.
Ah, cool.
Meine ganz persönliche Aufregung wächst, weil ich da 8 Takte Solo habe.
Aber das sind ja oft, ihr habt ja immer so komplizierte Lieder, also auch so Klassisches und so. Also ihr singt nicht.
Ja, genau.
Ihr singt nicht. Ich war ja immer nur in Chören, die haben so Dinge gesungen wie Uptown Girl und Schöne und das Biest. Also nicht irgendwie hier Haydn und Bach und so. Also das ist mehr so, also das ist ein bisschen so, wie man vergleicht Breitensport versus Profisport, weißt du?
Ja, es ist immer noch nicht Profisport, auf gar keinen Fall.
Okay.
Und das Programm ist ja jetzt auch so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt vielleicht noch,
okay.
Aber egal.
Ja.
Wir singen mit den anderen 3 Chören zusammen, die unsere Chorleiterin managt, und haben quasi so ein Potpourri-Konzert und haben selber auch quasi nur 20 Minuten Auftritt. Aber ja, ist schon klassische Musik, teilweise zeitgenössische, teilweise sehr alte, genau. Aber lustig und schön. Das Thema ist Shakespeare.
Ach so, und darfst du schon verraten, was für ein Solo du singst, oder ist das eine Überraschung dann für den Abend?
Nee, das darf ich verraten. Das Lied heißt Let Fall the Windows of Mine Eyes. Das ist so drei.
So ein altes
Ja,
ewig.
Also Shakespeare-Texte halt, aber das Stück ist von einem noch lebenden Komponisten. Also nicht nur noch lebend, der ist genauso alt wie ich, glaube ich. Paul Miller, so ein Walise oder Schotte. Da gibt es einfach nur einen Übergang. Das sind so 3 Stücke, weil das 3 verschiedene Texte sind, aber die gehen so ineinander über, sodass man das gar nicht mitkriegt. Und das dritte Stück fängt halt mit so einem Tenorsolo an, dass ich mit einem anderen zusammen singe, genau. Aber auch da liegt auch kein anderer Chor drunter oder so. Es ist einfach nur diese eine Stimme.
Ja, also ich meine, dann drücken wir ganz fest die Daumen. Wobei ich es auch lustig finde, dass du ja ganz neu im Chor bist und gleich ein Solo bekommst. Hallo? Ist
ja,
das normalerweise nicht wie, also entweder singst du wie ein junger Gott oder es ist ja, ich stelle mir das immer so vor wie aus so Ballettfilmen, wo die Leute sich dann gegenseitig die Beine brechen, damit sie das Solo nicht bekommen. Und so ähnlich stelle ich mir das auch in diesem Chor vor. Weißt du, da kommt der Neue und denkt, er ist sonst wer und kriegt gleich das Solo.
Es ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber ich habe mit Carlos darüber gesprochen, der das Solo hatte, als ich noch nicht dabei war.
Ja.
Und wir sind uns nicht spinnefeind.
Okay.
Wir schubsen uns auch nicht gegenseitig
die Treppe
runter.
Hat Carlos jetzt gar kein Solo mehr oder darf er doch noch was singen?
Doch, wir singen das zusammen.
Okay, quasi. Dann ist ja okay. Ja, das fände ich jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt Carlos wäre, wäre ich da auch großzügig.
Also mehr ein Duo als ein Solo, genau.
Ja, cool. Sehr schön, ja cool. Also wenn ihr in Berlin seid, würde ich doch mal sagen, kommt vorbei, sag nochmal genau, wie das heißt. Kannst ja ein bisschen Werbung machen. Ich meine, wir haben nur eine kleine Zielgruppe, aber es sitzen bestimmt auch Leute in Berlin. Sag doch einfach nochmal, wie der Chor heißt und ja.
Der Chor heißt Amaryllis Berlin. Und
ach süß, Amaryllis, wie die Blume.
Genau, das ist in der Blumensprache die Blume, die für Stolz steht. Da ein
okay, dann finde ich es nicht mehr süß.
Also im Sinne von Pride quasi.
Auf Deutsch klingt Stolz irgendwie negativ.
Auf Deutsch Stolz und Vorurteil.
Ja, negativ, auch in Stolz und Vorurteil.
Ja.
Sie will ja Darcy nicht, weil er so stolz ist, unter anderem. Ja. Ja, wunderbar, dann packen wir das mit in die Shownotes. Ja, sehr schön, cool. Ja, also das heißt, da bist du jetzt am Fiebern und das beschäftigt dich erstmal jetzt.
Genau, okay, muss auch noch Texte auswendig lernen.
Ah, okay. Ja. Ich habe heute noch, ich weiß nicht, vielleicht ist mein Gehirn total unkreativ oder sehr kreativ. Ich habe immer die gleichen Arten von Albträumen. Also es ist immer der gleiche Trope, vor dem ich offensichtlich Angst habe. Vielleicht habe ich auch ganz viele andere Dinge, aber ich erinnere mich an die nicht. Ich erinnere mich immer nur an quasi die 3 gleichen Tropes. Es ist ein bisschen, egal. Und 4 sind's. Und eine davon ist immer noch, und ich meine, jetzt bin ich fast 50, ja. Und eine davon ist immer noch, dass ich in der Uni Unterricht verpasse und eine Prüfung versaue. What the fuck? Es ist, weißt du, also ich meine, so dieses klassische, man ist nackt vor der Klasse oder so, hatte ich nie.
Ja.
Ich hatte immer nur, ich habe Unterricht verpasst und habe dann Prüfungen versaut. Und in dem Fall ist es ja tatsächlich auch so, ich hatte eine mündliche Prüfung, die sehr, sehr schlecht gelaufen ist und die ich am Ende quasi noch mit letzter Kraft rausgerissen habe. Aber ich hatte wirklich ein richtiges Blackout. Ich dachte immer, das ist ein Mythos, ja. Aber es war so wirklich, also ich wüsste nicht mal mehr, wie ich heiße. Es war wirklich, ich dachte, das passiert mir nie im Leben. Natürlich ist es mir passiert. Als ich auch noch in der Magisterprüfung, weißt du, in der wichtigen Endprüfung. Es war so, naja. Und ich hatte einen sehr, sehr netten, es waren zwei Prüfer, natürlich ein Prüfer, der mir dann ein bisschen, also der hat mir nicht geholfen, aber der hat so ein bisschen gemerkt, okay, weil ich bin eigentlich ja nicht dafür bekannt, dass ich nichts weiß. Deswegen hat er so ein bisschen versucht, mir eine Brücke zu bauen. Und der andere Prüfer, das war so ein trockener Älterer, der meinte, sagen Sie es ihr doch gleich vor. Und ich dachte so, du Arsch, weißt du, ich bin hier noch, weißt du, ich bin so voll am Flattern und das ist was, worauf ich tatsächlich ja auch zurückgreifen kann, wenn es um meine Träume geht. Ich muss mir das nicht vorstellen, ich weiß, wie das ist, weißt du, deswegen.
Ich bin auch mal durch eine Genetikprüfung durchgefallen, das war äußerst unangenehm.
Oh Gott. Ja, schlimm.
Aber mehr so, das war so ein Prüfer, mit dem, wir haben uns einfach nicht verstanden. Wir haben die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet. Das war ganz schlimm. Wann immer ich was gesagt habe, hat er nicht verstanden, was ich meinte. Und ich habe seine Fragen nicht verstanden.
Ja, ja.
Und am Ende meinte er, na ja, wir sind uns bestimmt einig, Sie kommen nochmal wieder, ne? Und ich so, okay, gut, das hatte ich jetzt gar nicht
genau
so
genau das wollte ich vermeiden.
Aber okay. Genau.
Scheiße. Ja,
ja,
super.
Fuck.
Das war auch so, ich werde das nie vergessen. Altisländisch ist zwar ein super spannendes Fach, aber nicht, wenn du darin eine Prüfung ablegen musst. Und ja, genau. Und also es war jetzt nicht so, ich musste das nicht fließend sprechen, aber ich musste übersetzen können. Also es ist ein bisschen wie Latein. Da kriegst du halt ein kurzes Stück dann. Also bei uns war es dann so,
Edda,
wir mussten nachweisen. Nee, die Edda wäre ja noch irgendwie gegangen. Wir haben leider, aus einer Saga haben wir dann gekriegt. Und auf jeden Fall war es dann so gewesen, wir haben dann halt ein Stück aus der Saga bekommen dann, und es war wirklich, es war jetzt nicht anspruchsvoll, weil sie wusste schon, dass wir alle Nieten sind. Und aber selbst da war ich überfordert und hab's dann, mehr oder minder. Und ich erinnere mich noch ganz genau dran, also ich habe die bestanden, die Prüfung, aber sagen wir mal so, also ja. Naja. Also Altisländisch sprechen kann ich nicht so. Und es war dann so, dass ich mich mit einer Kommilitonin unterhalten habe vor der Prüfung und wir beide ein bisschen Schiss hatten vor dieser Altisländisch-Prüfung natürlich, weil wir es beide irgendwie nicht konnten. Stellte sich raus, sie konnte es auf jeden Fall besser. Nichtsdestotrotz war es dann so gewesen, dass sie meinte, ich meinte so, ja, und dann habe ich irgendwie versucht, das und das und das und das zu lernen, bin extra nochmal so ein bisschen tiefer gegangen, in Details und so. Aber irgendwie habe ich darüber, das kam mir dann natürlich auch erst zu spät, habe ich darüber so die Allgemeinpässe vergessen. Also vielleicht hätte ich mir die dann nochmal so ein bisschen besser angucken sollen, weil man ja immer so davon ausgeht, die allgemeinen Sachen weiß man und die Details werden abgefragt, weil du hast ja spezifische Themen. Und dann meinte die so, ich habe es genau andersrum gemacht, ich habe nur die allgemeinen Pässe gelernt, weil ich glaube, das wird abgefragt. Und dann stand ich da, weiß ich so, oh mein Gott. Ja, also ihre Strategie war besser offensichtlich. Ja, naja, also wie kam man jetzt darauf? Ich weiß es nicht, vom Hundertstel ins Tausendstel. Schön, also das heißt, da drücken wir einmal für dich die Daumen und dann habe ich auch ein bisschen Werbung, die ich machen möchte hier. Eigentlich eine Off-Topic-Werbung, aber da wir ja mit unserem Celebrities und so ein bisschen, ja, alle möglichen Themen haben, bringe ich das jetzt ja auch einfach mal an. Hat mit Celebrities gar nichts zu tun, sondern mit mir, aber ich nutze mal die Chance. Ich denke, die meisten werden es schon gesehen haben, weil ich habe es auf meinen Socials schon mal gepostet, aber nach langer, schwerer Arbeit ist mein Schwedisch-Lehrbuch fertig. Und zwar heißt das Schwedisch lernen in 15 Minuten am Tag für Dummies. Also aus dieser klassischen For Dummies-Reihe. Und ja, genau. Und wie gesagt, man kann also jetzt Schwedisch lernen. Und das Konzept finde ich ganz cool, weil es ist so angelegt, dass du halt Basiswissen hast und wenn du immer nur dir 15 Minuten am Tag Zeit nimmst, um diese Sprache zu lernen. Das gibt's auch mit vielen anderen Sprachen und Schwedisch, wie gesagt, ist jetzt rausgekommen und das habe ich dann geschrieben. Und wenn ihr dann quasi unter meinem Namen sucht, also Britt Meyer Ruprecht, dann findet ihr das oder natürlich unter dem Titel, auch bei Amazon zum Beispiel, wobei wir wollen ja in echte Buchläden
gehen.
Direkt
bei Medimops.
Ja, ach schon, auch schon. Obwohl, da kommen die ja nur gebraucht hin, aber ich glaube, die bieten auch Neuware an, ja. Ja, oder beim Wiley Verlag selbst auch oder in jeder Buchhandlung. Also man findet es überall. Und wenn ihr also immer schon mal Schwedisch lernen wolltet oder jemand kennt, der Schwedisch lernen wollte oder ein gutes Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk sucht oder so, dann denkt doch an mich. Also ich freue mich über jeden Cent, der abfällt, sage ich mal. Reich werde ich davon nicht, aber das würde mich freuen. Und vor allen Dingen freue ich mich auch einfach ich habe da so viel Arbeit reingesteckt, so viel Schweiß, Blut und Tränen, wenn das Leuten auch irgendwie was bringt und die wirklich damit sich ein Grundwissen Schwedisch aneignen können. Und ja, also das ist jetzt gerade so mein kleines Erfolgserlebnis und da packe ich
ja,
euch auch den Link
cool.
in die Show.
Ich will ja nach wie vor Schwedisch lernen.
Ich glaube aber, ich weiß nicht, ob du schon, also du, ich glaube, die ersten Kapitel sind für dich zu einfach, weil ich glaube, das kannst du schon dadurch, dass du deine Eltern ja öfter mal besuchst, aber so ab Kapitel 3 oder so, würde ich sagen, kannst du dann einsteigen.
Außerdem ist das doch nett, wenn man am Anfang so viele Erfolge hat.
Wenn du alles kannst, ich heiße, ich komme aus, genau. Der Klassiker. Was ich ganz schön finde, ist bei diesem Konzept, bei diesem Dummies-Konzept, das ist auch bei Schwedisch so, du hast immer so Wortfamilien, wo dann quasi alles zu dem Überbegriff-Thema gesammelt wird und dann hast du so irgendwie 20 Vokabeln oder 15 Vokabeln oder so zusammen da stehen, also alles zu Möbeln. Alles zu, wie verabschiede ich mich? Oder wie sage ich Hallo? Alles zu Essen. Oder alles zu Fisch. Oder so, ja. Und das finde ich total cool, weil das, dass es so gruppiert ist, weil dann muss man einfach nur das Kapitel zum Beispiel irgendwie Essen, Restaurant irgendwie aufschlagen und dann guckst du einfach nur und sagst, ah, okay, hier sind alle Fische, hier ist alles Fleisch, hier sind alle Obstsorten und so. Also das ist dann auch, finde ich total, also sehr viel einfacher, das dann schnell zu finden, als wenn man hinten im Glossar gucken Glossar. Muss oder so, weißt du? Ja, aber das war, oh, weit sag ich dir, ey. Naja, und ja, also das,
voll gut.
Das ist gerade so ein bisschen mein kleiner Stolz. Und wahrscheinlich das erste und das letzte Mal, dass ich ein Buch schreiben werde, da habe ich gesagt, die Chance muss ich nutzen. Außer ich werde nochmal Weltbestseller-Schreiber, aber das glaube ich eher wenig. Ich meine, Self-Publishing ist ein Ding. Vielleicht schreibe ich mit 60 Jahren noch irgendwas Spannendes. You never know.
Vielleicht schafft es ja irgendeine Fanfiction nochmal in
ja,
ins Bestseller-Regal.
Das könnte sein. Ja, genau. You never know. Du sagst es. Genau, das ist das eine. Und dann wollte ich nochmal gerne Werbung machen für unsere Podcast-Folge, die ich zusammen mit Patrick gemacht habe vom Bahnhofskino. Und zwar haben wir ein Gespräch geführt zu The Pitt Season 2, also so ein komplettes, wie fanden wir die Season 2 Gespräch? Und ich bin ja großer Pitt-Fan und deswegen passte das sehr gut. Wir haben also quasi passgenau zum Tag, an dem die letzte Folge rauskam, haben wir das Gespräch aufgenommen. Und weil ich am Gespräch beteiligt war, ging das 2,5 Stunden. Es war wirklich, ich hätte noch 3 Stunden weitersprechen können, ich sag's dir ganz ehrlich. Aber ich glaube, das Wichtigste haben wir schon angebracht. Wir haben natürlich auch leichte Rückgriffe auf Staffel 1 genommen. Aber wir haben über alles, glaube ich, gesprochen, was uns wichtig war in der Staffel. Und da würde ich mich freuen, wenn Leute da reinhören oder das auch weiterempfehlen oder auch gerne retweeten, weil gerade das Pitt-Fandom ist in Deutschland irgendwie sehr verstreut. Also ich kriege immer nie mit, wenn jemand Pitt-Fan ist. Und wenn er dann doch ein Pitt-Fan ist, dann kriege ich es immer erst zu spät mit. Also es gibt keine so gemeinsame Anlaufstelle irgendwie für die deutsche Pitt-Fandom.
Ich habe mich gestern mit einer Mitchoristin unterhalten, die ich vorher noch im Park getroffen habe, aus Versehen. Und da haben wir so drüber gesprochen, was wir gerade gucken. Und dann meinte sie auch, dass sie völlig süchtig ist nach The Pitt und es bedauert, dass das irgendwie sonst so wenige gucken. Deswegen hat man nie jemanden, mit dem man drüber reden kann. Und zumindest kannte ich dann ja das allgemeine Konzept und konnte sagen, dass eine gute Freundin von mir, die auch absolut liebt die Serie. Ich hab nochmal gesagt, es gibt doch auch eine deutsche Serie, die so ein bisschen in die Richtung geht. Heißt die nicht Berlin krank oder so?
Ja.
Wo auch
da
so die Idee ist, das
gesprochen.
So super realistisch zu machen. Genau.
Ja, Berlin krank ist halt aber einfach noch viel, viel, viel abgeranzter, muss ich jetzt leider sagen.
Okay.
Und die Figuren sind nicht so sympathisch, leider.
Na okay.
Aber ich fand sie trotzdem gut. Also ich habe sie gesehen, die lief ja auf Apple ursprünglich und sie kommt, aber glaube ich, bald in Free TV. Also dieses Jahr, glaube ich, auf, wenn ich mich nicht täusche, muss es ZDF sein, glaube ich.
Mhm.
Das hatte mich auch gewundert, als ich es gelesen habe und dachte, was? Also die kommt bald ins Free TV, dann werde ich hier auch nochmal Bescheid geben. Aber wer Apple hat, kann sie auf Apple gucken, auf jeden Fall. Aber die ist sehr viel, also ich weiß nicht, irgendwie ist die sehr viel und die ist, ich weiß auch nicht, wie realistisch die wirklich ist. Also ich glaube, die drehen einfach das Elend auf 210 und das ist dann schon manchmal ein bisschen, oh. Also Berlin krank kann ich auch nicht am Stück gucken. Das geht nicht.
Okay. Ich glaube, da sollte ich das schon deswegen gucken, um mal festzustellen, wie realistisch das ist.
Ja. Es gibt noch eine Serie, die auch so ähnlich ist aus Großbritannien, wenn wir jetzt schon gerade bei ähnlichen Konzepten sind. Und zwar, die kann man aktuell tatsächlich sehen. Und jetzt lass mich kurz spicken, ob das in der ARD-Mediathek ist oder in der ZDF-Mediathek. Ich hätte jetzt spontan gesagt ZDF, aber es könnte ARD sein. Warte mal kurz. Und zwar, die habe ich ja auch schon mehrfach empfohlen, ja, in der ARD-Mediathek, This is Going to Hurt. Die kommt immer mal wieder in die ARD-Mediathek, kann man sich auch als Original anschauen. Also mit Original, also gibt es mit deutscher Synchro, aber auch mit Original-Videos, die da sind. Ich sehe gerade, die Staffel ist nur noch 6 Tage drin. Ich würde sagen, macht euch keine Sorgen, die kommt im halben Jahr wieder in die Mediathek. Das ist jetzt schon 3 oder 4 Mal in die Mediathek und rein und raus. Aber das ist auch ein ganz großartiges britisches Format. Das ist tatsächlich mit sehr viel mehr Satire drin, ne? Aber funktioniert trotzdem super. Ist also, das ist auch richtig gut. Kann ich sehr empfehlen. Da ist man auch sofort reingesogen. Ja. Gut. Also, The Pitt Season 2, wie fanden wir es? Habe ich mit Patrick besprochen. Ich als großer Fan und Patrick mehr neutral, sage ich mal, unterwegs. Ja. Und
immerhin hat er die ganze zweite Staffel gesehen.
Ja, also so das hat ihn schon interessiert. Genau, ja. Also das sind die 2 Sachen, die ich von meiner Seite empfehlen möchte. Jetzt weiß ich nicht, hast du noch was zum Empfehlen oder warst du so konzentriert auf deinen Chor?
Nee, ich habe noch was zu empfehlen. Mhm. Ich habe gerade gestern und heute eine kurze Podcast-Serie in der Sounds-App durchgehört. Mhm. Und die heißt Werner Herzog zu groß für Deutschland.
Ah, das habe ich gesehen, aber ich habe es nicht angeklickt.
Die ist sehr süß. Ja, also okay. Ganz toll gemacht irgendwie.
Aber es ist eine Doku-Serie, oder? Dachte ich.
Ja, also, ja, es ist eine Doku-Serie, genau. Es ist ein Journalist, ein junger Journalist, der sich halt gefragt hat, weil er in letzter Zeit häufiger über Memes mit Werner Herzog gestolpert ist auf Insta und so.
Wahrscheinlich das Star Wars-Meme.
Alles Mögliche, genau. Zum einen ein Star Wars, dann gibt's immer wieder Ausschnitte aus alten Filmen oder Begegnungen mit Kinski oder so.
Was natürlich auch daran liegt, muss man kurz sagen, dass Werner Herzog ja auch immer Cameos in seinen eigenen Sachen hatte.
Mhm. Und das auch sehr zelebriert und in den USA auch super beliebt ist dafür, dass er halt die unmöglichsten Dinge mit seinem bayerischen, sehr ernsten Akzent sagt und seiner sehr ernsten Stimme. Mhm. Und ja, ich habe schon mal was über Werner Herzog gehört. Ich habe auch nicht viele Filme oder weiß nicht, ob ich überhaupt
Filme
von
ihm gesehen
habe. Wobei der ja
so die großen Blockbuster auch gemacht hat, also in USA und so.
Ja, aber schon auch eher Kunstfilme oder eben berühmte waren ja für Filme mit Klaus Kinski. Und er kommt genau aus dieser Perspektive, der Journalist, der ist halt relativ jung und hat sich gefragt, wer ist dieser Werner Herzog
okay.
eigentlich? Warum
Wie
ist
alt
der
ist
denn
Werner Herzog? Ist der 83? Okay, gut, dann kann
80,
man sich das fragen.
Genau.
Ja.
Und hat sich vor allem gefragt, warum ist denn der in den USA so beliebt und in Deutschland ist er eigentlich so unbekannt oder wird nicht
Doch,
so gefeiert
der ist in Deutschland
für seine
auch sehr
Filme?
Bekannt. Der lebt halt nur jetzt auch schon, glaube ich, ganz lange in den USA, oder?
Ja, ja, was aber auch damit zusammenhängt, dass der in Deutschland keine gute Rezeption hatte. Also das ist quasi der Aufhänger der ganzen Serie, wenn du in Deutschland fragst, sagen sie mir einen berühmten deutschen Regisseur, sagen die meisten Leute, Til Schweiger hat doch auch Filme gemacht.
Ja, oh Gott, okay.
Und, genau. Und während in den USA, wenn du die Leute fragst, dann ist Werner Herzog ganz weit oben irgendwie im kulturellen Gedächtnis, was komisch ist, weil er halt ein deutscher Regisseur ist. Und ja, er geht halt dieser Frage nach, beschäftigt sich viel mit dem Verhältnis von Klaus Kinski zu Werner Herzog und dann versucht er auch selber ein Interview mit Werner Herzog zu bekommen und er hält sich mit vielen Leuten, die in seinem Leben eine Rolle gespielt haben und versucht halt das so ein bisschen nachzuvollziehen, wo dieses Phänomen herkommt und was das Phänomen eigentlich so ausmacht. Und das ist einfach sehr unterhaltsam erzählt. Ja,
ja, cool.
Ja.
Dann packe ich das mit in die Shownotes. Wie viele Episoden sind das noch? Erinnerst du dich?
6.
Ah, okay, cool. Das ist ja
50
überschaubar.
Minuten, glaube ich.
Ja, ja, ja.
Genau. Oder nee, nur 40 Minuten. Da ist man echt relativ schnell durch.
Gut, wunderbar. Das sind unsere Empfehlungen für heute. Und dann lass uns mal gucken, was wir so für Leute haben, die verstorben sind die Woche. Und zwar, Lukas Koch ist mit 44 Jahren gestorben. Lukas Koch sagte mir gar nichts, aber ich habe dann gelesen, er war Viva-Moderator. Und ich sag dir ganz ehrlich, dann muss ich ihn gekannt haben. Aber ich habe es total verdrängt offensichtlich.
Hm.
Der hat dann aber auch wie viele andere, wie wir Moderatoren ja offensichtlich, hinterher nicht so die große Karriere gemacht. Und der ist wohl auch schon letztes Jahr verstorben. Also seine Schwester hat jetzt wohl aus, ich weiß auch gar nicht in welchem Zusammenhang, aber in irgendeinem anderen Zusammenhang eben bekannt gegeben, dass ihr Bruder schon letztes Jahr verstorben ist.
Mhm.
Und ja, und ich habe tatsächlich den einen oder anderen gelesen, der dann auch ganz bestürzt war und meinte, was, meine Jugend und so. Und ich noch so, ich kenne den nicht.
Der fing auch erst 2000 an bei Viva. Ich glaube, da habe ich Viva schon nicht mehr so richtig geguckt.
Ja, ja. Und der war dann auch bei Kika. Also vielleicht, ich war einfach zu alt wahrscheinlich schon. Ja, ja, ja.
Viva und Kika von 2000 bis 2009. 2009 hat er sich dann schon aus der Öffentlichkeit
zurückgezogen. Aber wir wissen auch nicht, woran er gestorben ist, oder? Das ist auch irgendwie nicht erwähnt worden.
Nee, das ist alles ein bisschen mysteriös.
Ja. Genau. Ich glaube auch ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht, dass das verschwiegen wurde, weil es irgendwas Geheimnisvolles war oder so, sondern wahrscheinlich hatte der dann einfach die mediale Aufmerksamkeit nicht mehr und die Familie hat dann einfach, wie jede normale Familie auch, getrauert und dann war gut und irgendwann kam dann vielleicht mal die Presse auf die Idee, Mensch, den gibt's doch auch noch, weißt du, so irgendwie und dadurch kam das dann vielleicht, ja.
Ja.
Dann haben wir Nadia Fares, eine französische Schauspielerin, die ich tatsächlich kenne, nämlich aus Die purpurnen Flüsse. Ich habe nämlich lange überlegt, woher ich sie kenne. Also mit französischen Schauspielern bin ich ja immer so ein bisschen, aber in dem Fall, daher kenne ich sie vor allen Dingen. Und die Schauspielerin ist jetzt mit 57 Jahren verstorben, also auch noch recht jung. Und das sehr tragisch, weil sie bei einem Badeunfall, ja, verunglückt ist und ja, dann entsprechend und dann ertrunken. Also, beziehungsweise. Ja.
Sie hatte dann erst, ist ins Koma gefallen, glaube ich.
Genau,
sie haben sie dann im Krankenhaus noch 5 Tage versucht, das Leben zu retten, aber dann ist sie gestorben.
Also sehr, sehr tragisch. Badeunfall in Paris, ich frage mich auch. Aber das muss ja nicht heißen, dass sie irgendwo in der Öffentlichkeit baden war oder
so. Nee, war in einem privaten Pool.
Ah, okay. Ja, das hatte ich irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Ja, krass, oder? Also ich meine, ja, dann haben wir Riff Hutton, der mit 73 Jahren gestorben ist. Das ist ein amerikanischer Schauspieler, der unter anderem mitgespielt hat in Doogie Howser. Wenn man das noch kennt, dann ist man so alt wie ich. Und in Jack, auch wenn man das noch kennt, ist man so alt wie ich. Jack war übrigens die Anfangsserie vor NCIS. NCIS ist eigentlich ein Spin-off von Jack, übrigens noch am Rande. Aber ich habe Jack damals geliebt. Ich habe letztens jetzt zufällig eine Folge gesehen, der Alte, und dachte, das hält aber nicht so gut stand.
War Jack so Militärgerichtsbarkeit?
Ja, Jack
oder
war,
sowas?
Genau,
ja,
Jack war die Abenteuer. Jack war, also im Grunde wie NCIS, nur statt dass die Militärpolizei begleitet und die Fälle erzählt werden aus deren Perspektive, wurden die Anwälte der Militäreinheiten begleitet und die Fälle aus deren Perspektive erzählt.
Mhm.
Genau. Jack sind ja die Anwälte fürs Militär quasi. Genau, und Riff Hutton, also deswegen kannte ich den auch tatsächlich. Also der hat ja noch andere Dinge gemacht, hat viel als Nebendarsteller und so weiter auch gearbeitet. Aber das sind so die zwei Serien, wo man ihn am ehesten noch erkennen könnte. Und wie gesagt, er ist jetzt mit 73 Jahren verstorben. Also auch, ja, man kann älter werden, aber es ist jetzt zumindest keine 50. Und er ist gestorben, nachdem er eben mit Krebs diagnostiziert wurde, also Glioblastom. Ist ja Krebs, soweit ich weiß.
Mhm.
Und hatte auch fast ein Jahr lang oder so um den Dreh rum gegen den Krebs gekämpft, aber hat dann leider am Ende verloren. Ja. Und hat unter anderem dann aber, ich habe gesagt, er hat ja noch verschiedene andere Dinge gemacht, oft dann in kleineren Rollen. Also zum Beispiel auch in Spider-Man, Into the Spider-Verse von 2018 oder Shrek, Kung Fu Panda, How to Train Your Dragon, also viel Voice-Actor-Rollen eben auch. Rio, Ice Age, Hotel Transylvania, Angry Birds, also so diese ganzen animierten Filme halt vor allen Dingen. Ja. Also die Stimme kann einem dann vielleicht auch bekannt vorkommen, wenn man die Dinge im Original sich anguckt. Ja.
Ja, soll auch immer sehr gut vorbereitet gewesen sein auf seine Rolle.
Ja, ja. Ja, dann haben wir Natalie Bay, die mit 77 Jahren gestorben ist. Und zwar, genau, du sagst es, eine ursprünglich französische Schauspielerin, die man kennen könnte, vielleicht aus Downton Abbey. Oder auch aus Catch Me If You Can. Auch hier ist es so, ich kenne das Gesicht, aber hättest du mich jetzt gefragt, woher? Ja, weiß ich nicht. Und sie hat auch, in Frankreich war sie auch natürlich entsprechend bekannt, hat ein César gewonnen, was ja so, ich weiß nicht, so der Bambi oder
4.
So ist. 4 sogar, okay.
10-mal nominiert und 4 Césars gewonnen.
Ja, war jetzt auch lange schon im Business. Und genau, hat 72 ihr Filmdebüt gehabt. Mit Robert Wise's Two People. Ich meine, Robert Wise, hallo, das ist ja auch ein Name. Ja, und ich sehe auch gerade auch hier Catch Me If You Can mit Spielberg, Every Man for Himself, von Godard, Truffauts Day for Night, also tatsächlich auch wow. Und dann natürlich Downton Abbey in New Era, das ist ja jetzt 22, das ist der vorletzte, oder? Ist das schon der letzte? Ich weiß es gerade nicht. Nee, ist der letzte, glaube ich, gewesen.
Mhm.
Ja. Ja, Mensch, und in Colmar Action war sie auch dabei.
Der letzte war doch dieses Jahr, oder? Erst im Kino.
Ich weiß es gerade nicht, glaube ich. Doch der vorletzte. Aber auf jeden Fall war sie auch bei Colmar Action dabei. Und da muss ich ja sagen, die französische Serie Colmar Action ist ja die Originalserie. Und dann war das so erfolgreich, auch international, dass dann verschiedene Länder quasi ihre eigene Version von Colmar Action gemacht haben. So ein bisschen wie The Office, weißt du? Und also es gibt, in Deutschland gibt es eine Variante von Colmar Action. Da habe ich die erste Folge gesehen und fand's doof. Da habe ich gesagt, tut mir leid, aber das geht nicht. Also die Franzosen sind da viel...
Stimmt, mit Moritz Bleibtreu oder so, ne?
Bitte?
Auf Prime? Mit Moritz Bleibtreu.
Unter anderem
mit
Moritz Bleibtreu, genau. Und mit Jürgen Vogel und so weiter. Also, es hat irgendwie nicht so geklappt. Die Franzosen sind da viel suffisanter in ihrem Spott irgendwie. Das ist ja schon auch ironisch-satirisch. Und irgendwie funktioniert dann diese Art des französischen Humors bei mir besser. Das Deutsche war so ein bisschen, ich fand es ein bisschen platt zwischendrin. Ja, aber nichtsdestotrotz, es gibt auch eine amerikanische Variante davon übrigens. Also das ist, wie gesagt, wird jetzt in alle Richtungen, klar, geremaked sozusagen. Oder wie sagt man, nicht geremaked, sondern
adaptiert.
Ja, sehr schön. Ja, Mensch, okay. Das war also Nathalie, ich glaube, Bay wird sie ausgesprochen. Und dann haben wir Patrick Muldoon, der mit 57 Jahren gestorben ist. Und auch er hat verschiedene Nebenrollen immer wieder gespielt, aber denke ich, ist am bekanntesten aus Days of Our Lives. Das ist eine Soap-Opera, die hier in Deutschland nicht gezeigt wird. Deswegen, ich glaube nicht, dass man ihn daher kennt, wenn man ihn aus Deutschland kennt. Aber er hat auch in Melrose Place mitgespielt und vor allen Dingen Starship Troopers. Und Starship Troopers, das war ja auch sehr erfolgreich hier in Deutschland. Also ich denke, daher kann man ihn vielleicht auch kennen.
Ich glaube, da war eine der Hauptrollen, ne?
Genau. Wobei ich dir auch sagen muss, hier war es auch wieder, ich habe ein Bild von ihm gesehen und dachte, er kommt mir vage bekannt vor, aber die sind halt dann auch deutlich älter geworden als damals die Rollen, die sie hatten. Das ist dann immer so, okay, er sieht aus wie mal ein bekannter Schauspieler, so nach dem Motto, weißt du? Lustig ist, habe ich gelesen, dass er angefangen hat in der Serie Wer ist hier der Boss? Und ich so, ja. Ach echt? Ja, lustig. Ja, und er hat aber auch immer
wieder, da habe ich auch schon lange nicht mehr reingeguckt.
Nebenrollen gespielt. Da wobei ich habe, also ich weiß nicht, ob das heute noch so standhält. Das ist heute, glaube ich, gar kein Thema mehr, oder? Wenn ein, obwohl doch, es ist immer noch ein Thema, wenn man mit der Nanny schläft. Ja, okay. In dem Fall war es ja, aber sie haben sich ja verliebt, ist ja okay. Und aber ich meine, wenn ich überlege, es waren gute Schauspieler drin, also. Ja.
Auf jeden Fall. Ja, außerdem hatte ich einen Wahnsinns-Crush auf Tony Danza.
Ja, wer nicht? Gut. Ja, also Muldoon leider verstorben. Erinnerst du dich noch an was? Oder wurde das nicht genannt?
Das wurde nicht genannt. Das ist irgendwie so ein bisschen mysteriös hier auch. Mhm.
Ja, und aber auch mit 57 Jahren auch viel zu jung. Also, ja, schade.
Ja.
Und dann haben wir noch Alan Osmond, der mit 76 Jahren gestorben ist, ein Teil der Osmond-Brüder, die Osmonds waren ja eine, ich sage jetzt mal, frühe Boyband, die auch in
ein
Deutschland...
Ein Barbershop-Quartett.
Ja, das heißt Barbershop-Quartett und ja, die haben als Barbershop-Quartett ursprünglich mal angefangen, aber ich meine, auch die Jackson 5 haben mal als, weißt du, und wurden dann, also deswegen das so, also die waren, offiziell waren die Barbershop-Quartett, aber die waren schon, dann später ging das so ein bisschen Richtung... mehr so Richtung Boyband. Das war so eine komische Mischung. Also musikalisch ging es mehr so in die, ich sag mal, Country-Pop-Ecke. Es waren die 70er und 80er, muss man auch dazu sagen. Aber dadurch, dass das alles junge Brüder waren, sind die Mädels halt ausgerastet. Ja, ja. Und am bekanntesten von den Osmond-Brüdern ist wahrscheinlich Donny Osmond, der lebt auch heute noch, 68. Also wenn man Osmond hört, das ist ein ganzer Clan quasi. Also George Osmond, Olive Osmond, Jay Osmond, Wayne Osmond, Donny Osmond, Jimmy Osmond, Earl Osmond, Tom Osmond, also so. Marie Osmond, das ist die Schwester. Marie, soweit ich weiß, Marie und Donny haben auch lange als Doppelact in Las Vegas eine Residenz gehabt. Mhm. Sind beide auch sehr erfolgreich. Und ja, und wie gesagt, das ist der eine Bruder, der da gestorben ist, aber da er auch Teil eben der Osmond Brothers war, also der Band, ist das natürlich jetzt auch in der Öffentlichkeit entsprechend gelandet. Er war 76, also auch schon etwas älter, also deutlich auch älter als Donny Osmond, der erst 68 ist, Donny war einer der Jüngeren in der Familie. Ja, Mensch, und leider verstorben. Und er hatte 8 Söhne oder 8 Kinder, nur lass mal gucken, ich glaube 8 Söhne sogar. Also auf jeden Fall auch eine große Familie, wobei man
das
dazu sagen
muss. Das
heißt,
irgendwie 6 Geschwister und dann selber 8 Söhne? Und
ja, aber
Geschwister,
man muss dazu sagen, die kommen von einem religiösen, also wie sagt man, wie heißen die nochmal in Utah?
Evangelikal?
Nein.
Utah, Mormonen.
Mormonen. Die kommen, ich glaube, es waren, glaube ich, Mormonen. Mhm. Oh Gott, hoffentlich sage ich jetzt nichts falsch. Die kommen, glaube ich, von einem mormonischen Background. Also auf jeden Fall ein Background, wo man tendenziell eher größere Familien hat, sage ich mal.
Mhm.
Ja. Ja.
Mit viel Ehe und so.
Die Osmond-Singers. Naja, also nur in, also ich glaube, in der Praxis darf das, glaube ich, nicht gelebt werden.
Nein, das war ein Witz. Schon lange nicht mehr.
Aber ganz ehrlich, weil es gibt doch diese ganzen TV-Formate mit Mormon Wives und der ganzen Kram.
Secret Lives of Mormon Wives.
Ja, ja, genau. Oh Gott.
Noch nie reingeguckt.
Dann haben wir noch ein paar kranke Häschen. Also wir haben Alina Sügeler, die mit Hirnblutung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ich so, was? Und zwar Alina Sügeler ist die Sängerin von Frieda Gold, also der Band Frieda Gold. Die könnte man eher kennen. So ein bisschen Elektropop, würde ich sagen. Die hatten eben richtig große Zeit Anfang der 2000er und machen aber immer noch Musik und sind auch immer noch, ja, machen immer noch Konzerte und so weiter. Und sie ist jetzt auch als Repräsentantin von Frieda Gold tatsächlich aktuell in der aktuell laufenden Staffel von Sing Meinen Song, das Tauschkonzert, dabei. Mhm. Und sie hatte jetzt erzählt gehabt, im Zuge dessen, denke ich, werden die Reporter dann auch mal ein bisschen geguckt haben, was gibt's Neues und so. Und im Zuge dessen hat sie jetzt auf Instagram eben eine Info rausgegeben, dass tatsächlich...
Also sie hat in einer Folge da mitgespielt und fand es auch ganz toll, also diese Aufzeichnung. Und
ich, nicht nur in einer, also in der Staffel, nicht nur in einer Folge. Nee, aber ich wollte sagen, war das bevor oder danach?
Das war danach. Also sie, sie hat ja irgendwie geschrieben, sie hätte eigentlich gerne noch Zeit gehabt, sich damit zu beschäftigen. Und dann hatte sie aber plötzlich gesundheitliche Probleme und ist ins Krankenhaus gegangen. Und dann haben die halt festgestellt, dass sie eine Hirnblutung hatte. Da hat sie dann... Ist, glaube ich, erstmal stationär gewesen.
Genau, 3 Wochen war sie auf der Intensivstation, ja. Mensch.
Krass, krass.
Also hat aber Glück gehabt, dass es festgestellt wurde. Also, weil so eine Hirnblutung, die kann ja auch einfach, das kann ja dann so schnell gehen, wenn so ein, also dass du dann auch einfach auf einmal tot umfällst, quasi.
Ja.
Mein Cousin, ich glaube, 3. Grades oder so. Das ist immer so, wie viel zähl. Der ist tatsächlich so verstorben. Es war sehr, 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 sehr dramatisch, weil die eben, die haben Familienabend gehabt zusammen mit den Großeltern, haben gegrillt, in den USA war das. Und dann hat er gesagt, er fühlt sich irgendwie schon den ganzen Tag, fühlt er sich nicht so gut und so. Und ist dann ins Bad und kam dann nicht mehr wieder. Und dann haben sie geguckt und dann lag er halt im Bad quasi tot. Also hat, da ist halt ein Aneurysma im Gehirn geplatzt und dann ist er quasi verblutet. Es ging innerhalb von Sekunden dann. Ich meine, so tragisch das dann ist, wenn er stirbt, aber ganz ehrlich, also ich möchte bitte auch schnell sterben. Ich glaube, es war auch relativ schmerzlos, denke ich mal. Aber trotzdem. Ja, und da
aber
hat sie
scheiße
Glück gehabt.
Für die Hinterbliebenen.
Natürlich, selbstverständlich. Ja, ja, klar. Es war sehr, sehr bitter, vor allen Dingen, weil er noch kleine Kinder hatte. Also das war, ja. Aber was ich sage, deswegen hat sie echt Glück gehabt, dass das dann auch so festgestellt worden ist und dass sie vor allen Dingen, dass sie das jetzt scheint, dass das jetzt im Griff zu sein scheint. Ja.
Genau, und sie hat auch geschrieben, dass es ihre Perspektive aufs Leben sehr verändert hat.
Gerade noch so quasi dem Tod von der Schippe gesprungen, wie man so schön sagt. Ja, dann haben wir ein weiteres krankes Häschen, und zwar Mindy Cohn, die erneut an Krebs erkrankt ist. Sie hatte schon mal Brustkrebs und hat jetzt wieder Krebs. Wobei, ich glaube, was für eine Art von Krebs jetzt beim zweiten Mal wurde nicht gesagt. Mindy Cohn könnte man kennen als...
Doch, wie war das denn? Der Arzt... Ich habe mir den Instagram-Account von dem Arzt, den sie angepriesen hat,
wir recherchieren, sage ich nur für euch, Leute.
Journalistische Sorgfalt habe ich in den Tag gelegt hier.
Ist ja nicht oft genug, dass ich immer sage, keine Ahnung. Du sagst, ich habe recherchiert. Da komme ich mir dann auch besonders faul vor.
Und der ist Spezialist für Blasenkrebs.
Ah, also vielleicht irgendwas in dem Bereich. Ja, das natürlich auch. Also Mindy Cohn könnte man kennen, sie ist Schauspielerin und hat in den 80er Jahren in der Sitcom mit dem Titel The Facts of Life ihren Durchbruch gehabt, also da könnte man sie herkennen, aber vor allen Dingen hat sie zum Beispiel auch unter anderem jetzt gerade die letzte Serie, die sie gemacht hat, war Palm Royale, die ja auf Apple TV Plus läuft. Sie hat zum Beispiel auch mitgespielt bei The Rookie oder in der Morning Show. Da waren das kleinere Rollen, aber daher könnte man sie zum Beispiel kennen. Ja, also sie ist schon auch präsent gewesen im TV auf den Nebenrollen. Ja, und ihre Einstellung, Fuck Cancer, ja, ist auch eine gute Einstellung. Ich hoffe, sie schafft das auch ein zweites Mal. Aber es ist natürlich echt, ja, das ist wirklich auch, ich frage mich halt auch, wie man bei sowas nicht demotiviert werden soll. weil dann hat man es schon einmal fucking geschafft, ja, und es war ein Riesenkraftakt und dann ist man vielleicht für ein paar Jahre wieder krebsfrei und dann kommt's wieder, ja. Ich meine, es ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, es gibt's ja leider öfters, ja. Und dann eben die Kraft nochmal aufzubringen, das nochmal zu bekämpfen, das stelle ich mir auch mental sehr schwierig vor.
Im besten Fall ist es ein, ja nicht derselbe Krebs, der wiederkommt, sondern dass man nochmal irgendwie bessere Chancen hat
Sorte. Ich gucke auch gerade, Mindy Cohn ist, Mindy Cohn ist 59 Jahre alt, die sieht aber nicht aus wie 59, Entschuldigung. Die sieht also auf dem Foto, das ich hier sehe, sieht sie, ich finde, sieht sie deutlich älter aus.
Ich hätte auch Mitte 70 gesagt.
Das Foto, das ich jetzt hier auf Google sehe, sieht anders aus. Ja, das liegt aber auch daran, dass sie graue, also die Haare sind grau. Ich glaube, das macht dann auch einfach älter. Ja. Na gut, also wir drücken hier die Daumen. Dann haben wir noch Carrie Ann Inaba, die einen medizinischen Notfall während eines Fluges hatte. Carrie Ann Inaba ist von Haus aus Tänzerin, hatte auch mitgespielt unter anderem in so einer kleinen Nebenrolle als Tänzerin bei Austin Powers. Das ist immer so die Szene, die eingeblendet wird, wenn über sie gesprochen wird und ihre Film-Acting-Geschichten. Aber eigentlich kennt man sie, glaube ich, wenn man sie kennt, eher so als Moderations-Personality. Sie ist nämlich schon seit gefühlt 100 Jahren Judge bei quasi der amerikanischen Version von Let's Dance, also
Dancing with the Stars,
genau. Und da sitzt sie also schon sehr, sehr lange. Aber sie macht natürlich auch Moderationsjobs und so. Aber ich kenne sie vor allen Dingen tatsächlich eben als Judge. Und sie hat aber eben diesen Tanzhintergrund auch. Also sie sitzt nicht einfach nur so da. Und ja, und deswegen war ich dann überrascht, als ich las, okay. Und sie war also auf einem Rückflug von einem Job, den sie erledigt hatte quasi. Oder beziehungsweise zwischen Jobs. Das ist ja dann, wenn die da so verschiedene Aufträge haben, fliegen die ja öfter. Und auf dem Flug hat sie sich dann eben schlecht gefühlt. Und es war so schlecht, dass sie tatsächlich die Hilfe des Bordspersonals erbeten hat. Sie meinte, normalerweise, wenn es mir schlecht geht, dann sehe ich zu, dass ich da selber irgendwie mich kümmere, weil sie wohl auch eine Vorgeschichte hat, beziehungsweise sie hat eine Autoimmunkrankheit. Und zwar ist das, hatte ich auch vorher noch nie von gehört, warte, ich sage euch gleich, wie sie heißt. Ich glaube, es ist Sjögren's Disease. Also ich glaube, das ist ein schwedischer Name, aber es wird also nur Sjögren geschrieben. Mhm. Ich glaube, es ist aber Sjögren. Ich glaube, es ist ein Ö, weil die Amerikaner schreiben.
Ja, es ist ein Ö. Sjögren ist eine Autoimmunerkrankung, die auch in den Formenkreis der rheumatischen Erkrankungen gehört.
Ah, okay. Habe ich vorher noch nie gehört, aber ich vermute mal, es hat ein Schwede diagnostiziert.
Die ist nicht besonders häufig. Ja. Genau. Aber trotzdem verbreitet.
Ja.
Hat viel so
und, also sie, und da hat sie immer wieder verschiedene Symptome und deswegen sagt sie, ist sie eigentlich daran gewöhnt, sich selber um Dinge zu kümmern, wenn es ihr irgendwie nochmal schlecht geht. Aber in dem Fall war es so, dass sie, also ihr ging es dann nicht so gut und dann hat sie gemerkt, dass ihre Arme taub werden.
Und Schweißausbrüche, glaube ich.
Genau, und irgendwie auch schneller Atem und so weiter.
Herz,
also es
genau,
ihr,
das Herz
ging dann war
hoch.
Ihr schwindelig und kaltschweißig und so weiter. Also es klingt für mich als Laie so nach einem Herzinfarkt oder so, weißt du? Also,
genau, irgendwie sowas.
Ja, ja. Und dann hat sie wohl das Sportpersonal informiert, die haben ihr dann soweit geholfen, wie es geht. Und dann, als sie dann gelandet ist, ist sie auch ins Krankenhaus sofort eingewiesen worden, beziehungsweise ich glaube sogar abgeholt worden im Krankenwagen. Und sie hatte Glück insofern, als das an Bord auch noch zufällig gerade ein Arzt war. Also es ist wie in den Filmen, ist ein Arzt an Bord? Und der hat sich dann um sie gekümmert. Also sie war jetzt Gott sei Dank nicht so weit eingeschränkt, dass er nicht hätte auch mit dem bisschen, was ihm zur Verfügung stand, ihr quasi eine Linderung verschaffen können. Sie sind dann eben gelandet und dann kamen sie ins Krankenhaus. Und jetzt wurde auch gar nicht großartig weiter gesagt, was oder wie oder warum. Aber vermutlich hängt es wohl mit ihrer Autoimmunerkrankung irgendwie zusammen. Und es geht ihr jetzt aber wieder gut. Oder zumindest so gut, wie es mal, wie es einem dann halt gehen kann. Sie ist stabilisiert. Und ja, und genau. Und ich dachte so, oh, das ist aber besonders gruselig, weil wenn sowas halt einfach im Flugzeug passiert und du weißt, es ist halt natürlich, du bist ja, also du kannst nicht irgendwo schnell ins Krankenhaus oder so, weißt du, sondern du bist einfach gefangen in diesem Flugzeug. Ich meine natürlich, wenn es was ganz, ganz Akutes ist, dann versuchen die ja sofort zu landen. Aber grundsätzlich bist du dann einfach da mitten in der Luft und ich glaube, das macht so eine Situation dann noch gruseliger einfach. Da hat man vielleicht noch mehr Angst oder Panik. Also zumindest, glaube ich, würde mir das so gehen.
Ja.
Ja. Ich musste übrigens auch dran denken, als ich das gelesen habe, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Ich habe ja eine Zeit lang mal die Sprachprüfung für Schwedisch bei der Lufthansa abgenommen. Also wenn die dann halt, die müssen halt, also je mehr Sprachen die quasi vereintragen können, offiziell, die sie halt sprechen und beherrschen, auch für den Job, desto mehr Geld kriegen sie. Sie kriegen, es ist nur ein kleiner Bonus, aber du kriegst quasi ein bestimmtes Obolus, wenn du eine bestimmte Anzahl an Sprachen kannst und so. Mhm. Und auf jeden Fall haben
also als Flugbegleiterin jetzt?
Ja, als Flugbegleiter. Ja, oder auch Purser oder so. Ich meine, es ist zwar auch ein Flugbegleiter, aber ein bisschen, also soweit ich weiß, in Hierarchie ein bisschen höher. Also aber alles, was so in diese Ecke Flugbegleiter und so weiter geht, genau. Und auf jeden Fall habe ich die Sprachprüfung abgenommen. Und da war es immer so, dass wir immer, also für alle diese Sprachprüfung mal machen müssen, Leute, ich kann euch jetzt schon sagen, ein Szenario in der mündlichen Prüfung ist immer, einem Gast geht es schlecht, was machst du? Und das ist dann immer ein gespielter Dialog, das heißt, ich bin dann immer der kranke Gast und derjenige muss dann halt reagieren, so, was würdest du, so. Also du hast eigentlich immer, ich sag's euch ganz ehrlich, es ist kein Geheimnis, es sind immer die gleichen Situationen, du hast immer die Situation, ein Gast beschwert sich. Da gibt es dann unterschiedliche Szenarien. Also er sitzt getrennt von seiner Familie und möchte bei seiner Familie sitzen. Er hat das falsche Essen bekommen. Mein Lieblingsszenario, ich hab fast immer das Szenario genommen, er hat das falsche Essen gekriegt. Das war immer relativ leicht. Dann konntest du so Vokabeln abfragen von Essen und vegan und haben sie dietalische Beschränkung, bla bla. Also der ganze Kram. Also ich habe immer, eine ist immer, jemand beschwert sich. Das zweite war ganz häufig, also es gab unterschiedliche, aber ich habe ganz häufig als zweites genommen sowas wie, ich möchte gern was kaufen. Also die kommen ja dann immer so rum und so, ich hätte gerne irgendwie was von dem Wagen und dann hatte in 90% immer meine Mutter Geburtstag und sie sollten mir doch bitte empfehlen, was ich mitbringen könnte. Und das dritte war immer, mir geht's schlecht. Das waren immer die drei Situationen, die ich quasi in jeder Sprachprüfung durchgespielt habe. Bitteschön, you're welcome, wenn ihr die Sprachprüfung irgendwann mal habt, wisst ihr, worauf ihr euch vokabeltechnisch vorbereiten könnt. Und ich mache sie jetzt nicht mehr, aber ich denke, es wird ähnlich bei den anderen Sprachprüfern sein. Und da war die dritte Situation immer die, dass ich habe dann immer unterschiedlich, also mir ist schlecht, also oft war mir schlecht oder schwindelig. Und dann wurden natürlich immer so klassische Sachen abgefragt. Das war bei ihr dann bestimmt auch so. So nach dem Motto, nehmen Sie Tabletten, haben Sie heute Morgen gefrühstückt, möchten Sie Sauerstoff? Sauerstoff ist immer so das letzte Go-To. Wenn gar nichts mehr geht, dann bieten Sie immer Sauerstoff an. Das finde ich immer cool. Und es war auch total lustig, weil du genau gesehen hast, wer diese Situation schon mal erlebt hat, beziehungsweise wer da ein bisschen erfahrener ist. Weil alle erfahrenen Flugbegleiter haben immer Sauerstoff angeboten und die ganzen Jungen immer nie. Und ich fand das immer lustig, weil ich mich dann immer hinterher gefragt habe, ob die überhaupt wissen, dass es Sauerstoff gibt. Ja,
was heißt denn Sauerstoff auf Schwedisch?
Syrgas. Ja, natürlich. Also nicht schwierig. Oder sag's einfach CO2, also CO2 halt.
Mhm. Nee, aber genau. CO2 bitte nicht.
Nein, nicht
dann
C, wie heißt es?
O2.
O2, genau. Ja, aber das war halt immer so, genau. Und und ich, meistens habe ich sie dran gekriegt, das war dann immer so, dass ich gesagt habe, mir ist übel. Und viele haben das nicht verstanden und haben immer gedacht, ich sag nur, also und zwar nee, ich habe immer gesagt, mir ist schwindelig, ich habe das Gefühl, ich falle in Ohnmacht. Und das Wort ist so ähnlich wie das englische Wort für schlecht. Und dann haben fast alle immer verstanden, mir ist schlecht. Dabei habe ich gesagt, mir ist schwindelig. Und das war immer so der Kleine, da hat man dann gemerkt, hat jemand seine Vokabeln gelernt oder nicht, weißt du? Ja. Genau, also das hat mich eben an diese Situation aus der Lufthansa erinnert und das nur als kurze Anekdote am Rand. Und wie gesagt, Carrying aber geht soweit gut, denke ich. Ja. Dann haben wir Quentin Aaron, der ein kleines Update von sich gegeben hat. Und zwar ist das der Schauspieler, den die meisten aus The Blight Sign kennen wahrscheinlich. Und über den hatten wir gesprochen, der hatte vor 3 Monaten ja ein Stroke, wie heißt es auf Deutsch?
Schlaganfall,
genau. Und war ja dann auch im Krankenhaus und so weiter. Also das ist ja alles, war alles sehr erschreckend. Und jetzt hat er ein Update gegeben und es geht ihm gesundheitlich, ja, also besser. Aber natürlich ist er immer noch nicht richtig über den Berg und hat da noch einiges vor sich. Was ich daran aber auch so krass fand, war, weil ich meine, wie sagt man, when it rains, it pours. Also ich meine, oder wie, da gibt es auch so ein deutsches Sprichwort, wie geht das denn irgendwie, der Teufel scheißt immer auf den gleichen Haufen oder irgendwie sowas, gell?
Auf den größten
Auf den größten, ja genau. Also ich meine, Quentin kann einem irgendwie nur leid tun, weil er war verheiratet, beziehungsweise...
Wenn es kommt, kommt's dicke.
Ja,
richtig.
Genau. Er war verheiratet, beziehungsweise er dachte, er war verheiratet, stellte sich jetzt heraus im Zuge seines Krankenhausaufenthaltes, er war ja dann im Krankenhaus und so weiter und aus verschiedenen Dingen, weil es ja dann auch die Frage war, wer hat quasi da die Entscheidungsgewalt und wer kann da irgendwie medizinisch auch Dinge entsprechend bejahen und so weiter. Und dann ist es ja normalerweise der Ehepartner. Und in dem Fall wurde dann aber entdeckt, dass sie, als sie ihn geheiratet hat, gar nicht geschieden war. What? Und jetzt wirft die Familie ihr natürlich vor, dass sie das absichtlich geheim gehalten hat und einfach ihn betrogen hat. Ich weiß nicht warum, vielleicht um an sein Geld zu kommen oder so, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob der so reich ist. Aber auf jeden Fall, so wird unterstellt die Familie ihr, dass sie das gewusst hätte und ihn halt absichtlich betrogen hat. Und sie sagt aber, das war quasi eine frühere Beziehung und sie wäre davon ausgegangen, dass die Scheidung durch sei. Also sie hätten die Papiere wohl ausgefüllt, aber dass die Papiere dann quasi nicht durch sind durch den Prozess, das hätte sie nicht gewusst. Hm. Und ihr ehemaliger Ehemann, also ihr Ex-Mann, hat das auch bestätigt öffentlich und meinte, er hätte auch gedacht, er sei geschieden.
Also ihr so. Nicht-Ex-Mann.
Ja, genau, also vermeintlich. So, und jetzt ist da natürlich, sag mal, die Kacke am Dampfen, weil ich hab's gerade ganz mit ich hab's offensichtlich mit Exkrementen heute. Ja, weil, also, der arme Kerl, jetzt ist der da immer noch irgendwie noch lange nicht über den Berg mit seinem ganzen auch Nachwirkung von dem Stroke und so weiter. Und hat jetzt auch noch die Geschichte an der Backe oder eben nicht, weil offensichtlich ist er da jetzt, also ich weiß nicht, soweit ich das jetzt verstanden habe, haben die sich getrennt, oder? Also er glaubt ja auch nicht, dass sie das nicht gewusst hätte. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, also ich meine, ich weiß doch, ob ich geschieden bin oder nicht. Also ich glaube ihr das auch nicht. Ja, also das ist
also ich kann mir schon eine Situation vorstellen, unter der ich so ein Fuck-up hinkriege, dass ich da irgendwie alles einreiche, da gar nichts mehr von wissen will, mich dann nicht mehr damit beschäftige und dann gibt's nie eine Bestätigung, aber es ist mir auch egal. Weil ich habe da geistig schon mit abgeschlossen oder so und 10 Jahre später stelle ich fest, ich bin gar nicht geschieden. Überleg mal, was die eventuell an Steuern nachzahlen müssen oder so.
Ja, also ich weiß auch nicht. Aber das ist, die sind doch auch, wie lange sind die denn schon verheiratet? Ich glaube 9 Jahre oder sowas, gell? War doch auch so um den Dreh rum, oder?
Ja.
Ja, also ich meine, das ist natürlich, aber wenn du so eine lange Beziehung hast, also ich weiß auch nicht. Er sagt halt, er hat seine Lektion daraus gelernt, er hätte sich die Scheidungsunterlagen zeigen sollen, bevor er sie geheiratet hat. Hm. Aber ganz ehrlich, ich meine, wenn du jemanden heiratest, dann vertraust du der Person ja auch, dann fragst du doch nicht nach den Scheidungsunterlagen. Also ich meine, das ist doch alles, ich finde das sowieso super weird. Also und warum hat, aber gut, das ist vielleicht, weil es USA ist, aber in Deutschland hätte man doch bestimmt festgestellt, dass jemand noch verheiratet ist, bevor er überhaupt wieder heiraten kann, oder? Also muss der dann nicht, wenn der schon mal verheiratet war, einfach seine Scheidungsunterlagen auch mitbringen dann zur nächsten Eheschließung? Oder im Vorhinein, wenn er Unterlagen abgeben muss oder so?
Ich weiß nicht genau. Wie es mitbringen ist, aber du musst ja auf jeden Fall eine Ehefähigkeitsbescheinigung ausstellen lassen und die...
Immer noch, das klingt so deutsch, Ehefähigkeitsbescheinigung. Mhm. Welche Fähigkeit, also die Fähigkeit, dass du frei bist, nicht die Fähigkeit, ob
genau.
du eine Ehe führen kannst.
Ja, das ja. ist kein, genau, das ist kein Qualitätsurteil darüber, wie beziehungsfähig du bist.
Sie kann nicht kochen, das wird nichts. Ja, er auch nicht, egal.
Genau. Ja. 2 Männer, das geht nun wirklich nicht.
Ja, wer von euch putzt? Das erinnert mich, kennst du auch bestimmt den Film Pride, ich liebe den da sehr, muss ich dir sagen.
Ja.
Und da gibt's auch die eine Szene, wo die eine ältere Dame dann auf dem Dorf quasi das schwule Paar halt fragt, was ich immer schon mal wissen wollte. Und dann haben die natürlich gedacht, es geht um Sex, ja. Mhm. Und dann meinte sie so, wer von euch putzt? Und ich dachte so, ja, das ist für mich auch eine wichtige Frage. Ja, genau. Also okay, verstehe. Ja, also es ist irgendwie, die ganze Situation ist schon seltsam. Aber ich meine, Hauptsache er hat jetzt Klarheit. Aber ganz ehrlich, das Timing ist halt wirklich scheiße, weil er ist wahrscheinlich auch generell in einem vulnerablen Zustand, in einem verletzlichen Zustand, körperlich und mental wahrscheinlich. Ja, aber seine Familie, also ich weiß auch nicht, irgendwie, ich hoffe, seine Familie ist für ihn da. Ja. Mhm. Gut, dann haben wir Trennungen. Megan Rapinoe und Sue Bird, ich sag mal, das lesbische Power-Couple lässt sich scheiden. Also beides Fußballerinnen? Glaub beides, gell?
Nee,
Sue Bird nicht. Aber Megan Rapinoe natürlich.
Genau,
aber Sue Bird ist was?
Basketballspielerin.
Ach, Basketball. Ah, okay, so rum war es, genau. Und aber auf jeden Fall beides Sportlerinnen.
Mhm.
Und ja, aber die waren ja auch so ein bisschen so, also die hatten schon so einen leichten Celebrity-Status, zumindest in den USA. Ja, und jetzt
und
ist die Ehe leider
zusammen?
Dahin.
Und auch ein Podcast.
Ja, der wird auch eingestellt. Hatte ich gelesen, genau. Ja. Natürlich,
und sie trennen sich aber im Einvernehmen.
Ja, ich wollte gerade sagen, natürlich wieder das klassische, wir trennen uns in Freundschaft, bla bla, genau. Aber ich glaube, es wird auch nicht wirklich gesagt, warum wir sowas hatten. Denn einfach nur, dass es halt einfach, dass sie sich halt auseinandergelebt haben.
Genau.
Ja, na gut. Dann hatten wir eine Story, wo ich so dachte, what? Also Dylan Sprout, denke ich, kennt man in Deutschland nicht. Der ist einer von diesen Disney-Stars. Also auf dem Disney-Channel laufen ja immer so verschiedene Serien. Und er hatte die Serie zusammen mit seinem, ich glaube, Zwillingsbruder Cody und wie hieß das? Ich glaube, es heißt Suit Life oder heißt es Suit Life? Nee, Suit Life of Zack and Cody. Und das lief bei, ich weiß nicht, ob es bei uns überhaupt lief hier in Deutschland. Auf jeden Fall, was ich aber an der Geschichte, die ich jetzt gleich erzählen werde, ich fand die so krass, deswegen dachte ich, nehmen wir den hier mit rein. Und zwar, also Dylan Sprouse und seine Frau waren am 17. April zu Hause. Und plötzlich weckt seine Frau ihn, das muss nachts gewesen sein oder es war schon dunkel. Seine Frau weckt ihn und sagt, sie hört irgendwie, also es klingt, als sei da irgendwie hier ein Fremder auf dem Gelände beziehungsweise dabei irgendwie ins Haus einzubrechen. Sie hat dann die 112 angerufen, um 12:30 war das, also nachts, und sagt, hier ist offensichtlich gerade einer dabei, hier einzubrechen und Polizeihilfe so. Und Dylan Sprout ist halt runtergeschlichen und ich kenne das ja aus amerikanischen Filmen immer nur so mit so einem Baseballschläger oder so. Nein, der hatte tatsächlich eine Waffe. Also das ist ja in den USA nicht so ungewöhnlich, dass man vielleicht auch eine Waffe zu Hause hat. Das ist ja immer so, warum brauchst du eine Waffe? Um mich zu verteidigen, falls was passiert. In dem Fall war es wirklich so. Und der hat dann tatsächlich wohl diesen Einbrecher gestellt und hat ihn mit vorgehaltener Waffe so lange quasi da gehalten, bis dann die richtige Polizei kam und den dann verhaftet hat.
Genau, die
Hallo?
Richtige.
Hallo? Das klingt ehrlich gesagt wie ein schlechter Movieplot, oder?
Das klingt eigentlich wie ein sehr durchschnittlicher Movieplot.
Ja, also ich weiß auch nicht. Das ist, ja, aber krass.
Ja, krass.
Und da dachte ich mir auch so, also ich meine, das ist doch mal, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Also das hat so alles so ein bisschen, ich glaube, die Amerikaner finden sowas toll. Ich glaube, das ist so ein bisschen so dieser, wie sagt man, Wild West Spirit, weißt du, so nach dem Motto, ich bin verantwortlich für mein Haus und meinen Hof und meine Hütte und meine Frau und meine Kinder und yay, weißt du, so ich nehme das Gesetz in meine Hand und wenn mich einer beraubt, dann habe ich hier die Waffe. Und aber ich denke nur so, es ist auch nicht weit weg von Selbstjustiz, weißt du? Also ich meine, stell dir vor, da wäre, der hätte die abgeschossen, die Waffe oder sonst irgendwas. Also ich meine, es hätte ja sonst was passieren können. Gut, aber die Story war so irre, dass ich mir dachte, okay, das muss ich hier auf jeden Fall erwähnen. Dann haben wir ein kleines Update. Und zwar, wir haben letzte Woche ja schon darüber gesprochen, dass Coachella war. Und Coachella ist jetzt auch schon wieder vorbei. Aber es gab ja quasi noch ein zweites Setup von Konzerten beziehungsweise nochmal einen zweiten Auftritt für viele der Stars, die da gewesen sind. Und unter anderem hatte Sabrina Carpenter noch einen zweiten Auftritt. Und der war aber ganz besonders, weil es eine große Überraschung gab, die da wäre oder war.
Madonna kam dazu und sang zwei Songs mit Sabrina Carpenter
war's
zusammen.
Zwei, genau. Weiß nicht sogar vielleicht drei. Also es war Vogue und
zwei Songs von ihr und ein Song von Sabrina Carpenter, glaube ich, genau.
Ja, und ehrlich gesagt fand ich den ich meine, gut, wir wissen, entschuldige bitte, wenn ich das sage, ich weiß, du liebst Madonna, aber Madonna singt halt, als würde sie eine Gießkanne singen, also sie ist nicht die beste Sängerin, das wissen wir eigentlich, es ist kein Geheimnis.
Das ist schon immer so,
ja. Aber das Problem ist, wenn du halt nicht die allerbeste Sängerin bist und bist alleine auf der Bühne, dann kannst du das, finde ich, noch irgendwie ganz gut kaschieren, indem du, wie es Madonna ja auch gut macht, Tänzer um dich rum hast und Autotune und was nicht alles. Aber jetzt hatte sie Sabrina Carpenter neben sich und die Frau, die singt halt einfach richtig gut. Und das war so und das war halt einfach ein super unglücklicher Vergleich, weil du halt einfach den Unterschied ganz genau gehört hast. Also damit hat sich Madonna keinen Gefallen getan, rein was das Singen angeht. Was die Show angeht, war das natürlich großartig, ja. Also ich finde, es hat richtig Spaß gemacht und Sabrina Carpenter wird ja auch immer vorgeworfen, sie würde Madonna quasi, sie wäre so eine Art, eine Billigkopie von Madonna, ja. Man muss auch sagen, sie macht auch ganz viel, was Madonna, wofür Madonna auch bekannt wurde in ihrer Karriere, ja. Die kurzen Outfits, die Sänger, die Art und Weise, wie das Ganze inszeniert und performt wird und so weiter. Und hier war es auch so gewesen, dass beide eben in so
Unterwäsche.
Ja, ich muss gerade überlegen, wie ich es sage. Also sie hat ein Korsett an und quasi kein Höschen. Also so ein bisschen wie so ein Turnanzug oder so ein Badeanzug oder so, aber korsettiert halt unterwegs waren. Das ist halt so klassisches Bühnenoutfit halt. Und was ich finde, also es tut mir halt leid, aber man hat auch einfach gesehen, dass Madonna halt über 50 ist. Also
über 50?
Ja.
Ist sie nicht schon über 70?
Ich glaube, sie ist auf jeden Fall über 60, aber ob sie schon über 70 ist, weiß ich nicht. Also man hat auf 67, jeden Fall, Dankeschön. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass sie nicht mehr so jung ist wie Sabrina Carpenter, weil halt einfach auch optisch Madonna halt einfach schon breiter war als Sabrina Carpenter. Sie ist um Gottes Willen nicht dick, aber ich finde, man hat halt einfach ganz deutlich diese Unterschiede, die sprangen einen förmlich an, weil die halt nebeneinander standen, mehr oder minder eigentlich das gleiche Outfit anhatten und dann auch beide noch gesungen haben und da hat Madonna einfach, sorry, abgelost. Im Direktvergleich. Es tut mir wirklich leid, das sagen zu müssen, aber ich meine, dafür ist sie halt Madonna, ja. Also die hat natürlich, die weiß, wie sie sich inszeniert und wie sie performen muss und das hat sie großartig gemacht, aber es ist natürlich schwierig dann mit den Jungen dann so mitzuhalten. Und ja, aber ich fand es trotzdem cool, wie es gelaufen ist und wie die beiden dann halt zusammen performt haben. Und ja, das hat mir Spaß gemacht. Also ich auch, als ich bin jetzt kein extremer Madonna-Fan oder so, aber ich höre sie ganz gerne. Und ja, und sie hat auch dann angekündigt nach Coachella, dass sie ein neues Album rausgibt. Und dann dachte ich, ach, guck an. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass da nochmal was kommt.
Lied ist schon rausgekommen und das hing ja auch irgendwie zusammen mit Coachella, weil sie meinte, dass sie das letzte Mal vor 20 Jahren bei Coachella auf der Bühne stand.
Ja, 2006, das war schon krass, man hat dann alte Bilder noch von ihr gesehen und so.
Da kam ihr Album Confessions on a Dance Floor raus und das neue Album heißt jetzt Confessions 2. Also auch insofern schließt da sich der Kreis sozusagen mit der Coachella-Performance.
Ja, also ich fand's cool. Wie fandest du's?
Ja, ich hatte ähnliche Gefühle wie du. Also ich mag das irgendwie an Madonna, dass sie sich weigert, in Würde zu altern und einfach genauso weitermacht.
Ja, also angeblich hätte ja Sabrina Carpenter sie auch eingeladen.
Genau,
okay.
Aber irgendwie ist es auch immer so ein bisschen Fremdscham. Mhm. Aber ich finde es ganz cool eigentlich gleichzeitig. Also ich ärgere mich immer, dass ich
also ich meine auf so einem großen Festival, wo dann auch wirklich die jungen Leute sind, sage ich mal, TM.
Ja, die Leute sind ausgetickt, als sie angekündigt wurde.
Und performancemäßig hat sie das super gemacht. Also da kann man ihr echt nichts vormachen. Dafür hat sie einfach viel zu lange Erfahrung. Aber sängerisch und so war das halt schon ein bisschen so, okay. Ja. Naja, was ich da noch lustig fand, hier hatten wir eine kleine Kuriosität dann noch hinterher. Und zwar sind wohl die Bühnenoutfits, die sie getragen hat, bei diesem Auftritt hinterher geklaut worden. Also beziehungsweise sie sind verschwunden. Von Klauen hat niemand was gesagt, aber ich meine, was sollen sie denn sonst sein? Und jetzt ist tatsächlich Madonna, aber auch tatsächlich Sabrina Carpenter, aber vor allen Dingen Madonna hat jetzt nochmal öffentlich ein Statement abgegeben und meinte, wer meine Klamotten geklaut hat, soll sie mir doch bitte zurückbringen. Oder wenn sie auftauchen würden, wäre sie sehr dankbar, weil das waren wohl Vintage-Pieces von alten Shows, die sie gemacht hat, beziehungsweise Tourneen, die sie halt extra rausgeholt hat aus ihrem Riesenkleiderschrank sozusagen, wo sie ganzen alten Bühnenoutfits halt auch hat. Ich meine, jetzt muss man dazu auch sagen, ich weiß nicht, was sie da jetzt getragen hat, aber Madonna hat ja durchaus auch Bühnenoutfits, die sind von großen Designern, also die sind schon ein bisschen was wert, auch an Geld. Und dann nochmal extra dazu Madonnas Sachen, ja. Also ich will nicht wissen, was das dann am Ende kostet, wenn man es denn verkaufen kann. Also das ist natürlich die Frage. Auf jeden Fall hat offensichtlich jemand ihre Klamotten geklaut. Und das finde ich krass.
Ja. Würde ich vielleicht
das ist auch super absurd, aber auch irgendwie total krass, oder? Also,
stell dir vor, du kannst die Klamotten nach Hause nehmen. Doch, ich würde
ja,
sofort auf die Idee
einfach,
kommen.
Ja, kann sein, dass es vielleicht ein Riesenfan ist, wie du, der Bestimmt. Dann irgendwie, ja, weiß nicht, also sich freut. Ja, also, naja, gut. Aber das war noch so eine News im Nachhinein, wo ich dachte, okay. Ja, dann haben wir auch eine News von Cher bekommen, wo ich dachte, was gibt's bei der Dame denn Neues, die definitiv weit über 70 ist?
Ja, Cher hat rausgefunden, dass sie Oma ist.
Und zwar schon seit 15 Jahren.
Was sie nicht wusste, genau. Denn ihr einer Sohn hat eine Tochter, von der er nichts erzählt hat, mit einer alten Beziehung. Und sie hat die 15-jährige Enkelin jetzt kennengelernt und hat auch gleich angefangen, eine Beziehung zu der aufzubauen. Also hat die schon ein paar Mal besucht oder sie war auch schon bei Cher und hat ihr schon Geschenke gemacht. Und die Mutter meinte auch, dass Cher sich irgendwie extrem cool gegenüber dem 15-jährigen Mädchen verhält und ganz viel mit ihr spielt und sich also auch wirklich sehr nahbar gibt und so. Das ist alles überhaupt, also die lässt nicht quasi die Pop-Ikone raushängen, sondern macht halt wirklich auf Oma.
Ja, aber es ist doch irgendwie, also offensichtlich hat ihr Sohn wusste auch von der Tochter wohl, hat aber seine Vaterschaft quasi verleugnet, hat auch, soweit ich es mitbekommen habe, keinen Unterhalt oder irgendwas gezahlt. Und die Mutter der Enkelin hat halt auch gesagt, ja, hat sich nie für die Tochter interessiert oder für uns. Ja, also Und es kam jetzt aber irgendwie raus, glaube ich, weil also im Zuge, der Vater beziehungsweise der Sohn von Cher, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ist ja jetzt auch mehrfach verhaftet worden. Da gab es ja auch sie wollte ja auch die Vormundschaft quasi über ihn bekommen, was ja nicht geklappt hat und so weiter. Also ist alles gerade super messy. Erstaunlicherweise hat sich diese ganze Story eigentlich doch sehr privat abgespielt und jetzt haben wir quasi nur das Resultat davon gehört. Aber so diese ganze messy Geschichte, die davor war und so weiter, auch die Annäherung von Cher mit der Enkelin und so, das ist alles privat geblieben. Das finde ich eigentlich cool, dass sie das geschafft haben, das auch so privat zu halten. Und was aber irgendwie total, also die Mutter hat es jetzt, glaube ich, gesagt in einem war es in einem Podcast irgendwie, in irgendeinem Zusammenhang hat die Mutter das jetzt irgendwie verlauten lassen. Auf jeden Fall war es wohl so gewesen, also dass Chaya gesagt hat, sie hätte gern den Kontakt. Und es stellte sich raus, dass diese 15-jährige Enkelin, übrigens mit dem Namen Eva, was ich irgendwie auch cool finde, passt auch sehr, Cher und Eva. Die Enkelin hat auch wirklich nur ein paar Kilometer von ihr entfernt gewohnt, in Malibu. Also wirklich nur um die Ecke quasi. Und das muss auch irgendwie krass sein, wenn du dann so die Erkenntnis hast, okay, ich bin schon seit 15 Jahren Oma. Das Kind ist quasi im Grunde ja schon erwachsen. Ja, 15 ist ja im Grunde fast schon erwachsen. Und hat aber jahrelang über quasi nur einen Kirchkern-Spuckmeter sozusagen von mir weggewohnt. Also das muss irgendwie, wenn sie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in Spanien gewohnt hätte oder so, dann hätte man, ich finde, dann fände ich es irgendwie nicht so tragisch. Aber ich finde es umso tragischer, weil sie halt so nahe war die ganze Zeit. Man hätte sich vielleicht auch mal irgendwie im Supermarkt, okay, Cher geht bestimmt nicht einkaufen, aber man hätte sich auch irgendwo mal begegnen können, weißt du? Also ja, es ist, ja. Ich finde aber cool, dass Cher dann auch gesagt hat, ihr ist es wichtig, sich da anzunähern. Und dass dann aber auch die Enkelin gesagt hat, okay, sie lässt es auch zu, ja.
Ja, ja. Auf jeden Fall.
Aber Kontakt zum Vater ist deshalb trotzdem nicht da.
Nee, und zwischen Cher und dem Sohn ist es ja auch schwierig. Ne? Der hat doch irgendwie versucht, sie hatte versucht, die Vormundschaft zu bekommen und so.
Ich meine, wie krass muss das auch sein? Stell dir mal vor, ich weiß ja nicht, ob sie das schon wusste, die Tochter, aber ich meine, jetzt ist ihre Oma Cher.
Hm.
Are you fucking kidding me? Also ist schon geil. Und ich meine, also apropos Klamotten, da will ich doch gerne mal in den Kleiderschrank gucken, oder? Also bitte. Ja, cool. Und lass mich gucken, was steht hier noch? Die Stiefgroßmutter von ihr ist Julie Andrews? What? Moment, was? Ja, also sehr bizarre Familienverhältnisse, aber irgendwie cool. Also ich freue mich da. Ich hoffe, dass das klappt und dass es da nicht zu Animositäten kommt. Vor allen Dingen, immer wenn auch Geld im Spiel ist und so, ist ja schwierig. Also ich meine, aber ja, cool. Also irgendwie cool. Da freue ich mich für die beiden. Dann haben wir ein kleines Update und zwar, wir hatten darüber gesprochen, dass eventuell Kim Kardashian und Lewis Hamilton, also die, ja, Influencerin, wie will man sie bezeichnen, und der Rennfahrer was miteinander haben. Das war eine ganze Zeit lang irgendwie unsicher. Dann hieß es, ja, vielleicht ist es nur ein Fling oder so. Und jetzt ist aber klar, die sind jetzt schon mehrfach öffentlich auch unterwegs gewesen und so weiter und waren auch zusammen im Urlaub und die Kids waren auch mit beim Urlaub dabei und so weiter, wo ich mir schon gedacht habe, okay, nach 3 Monaten quasi schon die Kids ins Boot zu holen, ist schon ein bisschen früh und so. Auf der anderen Seite, die sind lange schon, er ist schon lange ein Freund der Familie, also die kennen sich auch so, die waren schon lange vorher befreundet und jetzt sind sie halt ein Paar und jetzt gab es Aufnahmen, wo die beiden halt im Urlaub waren und so im Meer halt quasi sich umarmt haben und geküsst haben und so, also PDA haben sie ja angelegt und die Kameras haben draufgehalten. Das heißt, jetzt lässt sich definitiv nicht verneinen, dass die zusammen sind und offensichtlich ganz glücklich. Ja, also das heißt, wir haben unsere Bestätigung. Ebenfalls ein Update haben wir zu Kendall Jenner und Jacob Elordi. Über die haben wir letzte Woche gesprochen. Und,
als Coachella-Fling noch.
Richtig, genau. Also soweit wir wussten, war es nur so ein Casual-Fling am Coachella-Wochenende. Aber jetzt sagt die Gerüchteküche, dass sie sich wohl schon länger daten, nämlich fast ein Jahr. Habe ich übertrieben.
Ein paar Monate.
Einige Monate, genau. Ich habe ein bisschen übertrieben, Entschuldigung. Aber dass sie sich wohl schon länger daten, so. Ich könnte mir es theoretisch vorstellen, weil Kendall Jenner ihr Privatleben immer sehr privat hält. Das ist, glaube ich, die einzige von den Jenners, die ihr Privatleben privat, von den Kardashians und Jenners, die ihr Privatleben privat hält. Das war auch schon mit ihrer letzten Beziehung so. Man hat dann zwar sie mit ihrem Boyfriend halt öfter auch mal gesehen, auch wenn sie mal aus waren oder mal im Restaurant saßen oder so. Aber sie hat sonst immer alles, sie hat es nie kommentiert und hat da auch immer alles versucht, privat zu halten. Deswegen könnte ich mir das bei ihr gut vorstellen, dass das tatsächlich so ist, wenn es so ist. Ja, also da wäre es nicht ungewöhnlich, dass man es nicht mitbekommen hat. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt bei Jacob Elordi nicht vorstellen, weil den schätze ich ja so ein, dass der einfach alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Und ich meine, jetzt ist ja das Problem, wir wissen ja, wie Zeitungsberichte und hier Gossip funktioniert. Ich meine, wir sind da ja auch nicht viel besser. Aber ihm ist ja auch gerade in den letzten 6 Monaten doch irgendwie jeder zweite Celebrity, weibliche Celebrity, doch nachgesagt worden. Er hat doch mit allen mal was gehabt. Also das kann ja dann auch nicht stimmen. Obwohl, natürlich kann es stimmen, aber ich hoffe mal, wenn er mit ihr zusammen ist und sie datet, dann war das nicht der Fall. Also ist alles irgendwie, ja, ich weiß nicht, was sagst du zu der Geschichte?
Vielleicht war es einfach kein exklusives Dating bislang.
Ja, natürlich, das gibt's ja auch noch. Ach, ich bin immer sofort bei Monogamie, Kinder und Ehe, ja genau. Ja, ich weiß nicht, meinst du, da ist was dran oder meinst du, das ist alles nur irgendwie eine große Sommer, also wie sagt man, Sommerente, um da so ein bisschen Zeitungsmaterial zu füllen?
Wir haben ja schon festgestellt, dass er eigentlich ganz gut reinpassen würde in den Kardashian-Clan.
Ja,
also vielleicht ja. Wächst er einfach zusammen, was zusammengehört. Ich freue mich ja immer noch drauf, wenn er dann der Schwager ist.
Ja. Angeblich, und ich meine, das würde ja wiederum passen, hat ja Kylie Jenner wohl Jacob Elordi und Kendall Jenner miteinander verkuppelt. Und das würde ja passen, weil Kylie Jenner ist ja zusammen mit Timothée Chalamet. Und
das meine ich ja, dass die beide Schwager werden, das finde ich.
Aber Timothée Chalamet finde ich ehrlich gesagt, je länger der im Award-Zirkus unterwegs ist, desto unsympathischer finde ich.
Ja, den. Aber das wird ja bei Jacob Elordi sicherlich auch so sein.
Jacob Elordi soll das Arsch vom Herrn sein, der soll das richtig scheiße sein. Aber ich finde, der sieht auch schon
zusammen.
So aus, als wäre er unfreundlich. Aber ich meine, das ist wahrscheinlich, tue ich ihm Unrecht. Der war ja auch ganz, ganz lange mit Kaya Gerber zusammen, also der Tochter von. Nein, andersrum. Er war zusammen
Supermodel.
Mit er war zusammen mit Kaya Gerber und mit Olivia Jade Giannulli und beides Töchter von, ja, deswegen. Mhm. Okay. Ja, also ich bin gespannt. Es würde mich also nicht wundern, wenn es sich herausstellt, ja, die beiden waren vielleicht mal ein Paar und sind dann schon längst nicht mehr zusammen oder so, aber angeblich soll es dann doch ein bisschen mehr gedatet sein. Also ja, okay, gut. Das wäre natürlich jetzt auch eine News. Auch eine News, apropos, jetzt sind wir hier schon wieder, ich habe ja gesagt, jeder würde jedem hinterher gesagt, Kendall Jenner wurde auch hinterher gesagt, sie hätte mal was mit Harry Styles gehabt zwischendurch. Der hat aber jetzt definitiv was mit Zoe Kravitz, das ist bestätigt, weil die beiden haben auch öffentlich sich geknutscht und so. Und jetzt ist natürlich wieder die Gerüchteküche am Brodeln, weil Zoe Kravitz mit einem riesen Diamantenklunkerring am Finger aufgetaucht ist. Und da natürlich die Presse sofort gleich schreit, oh mein Gott, sind sie verlobt. Sagen wir mal so, dieser Ring sieht tatsächlich aus wie ein Verlobungsring. Das ist schon, also ich glaube, da kann man nicht viel verneinen. Das war so, also manchmal haben wir ja gesagt, wir haben ja auch schon Bilder gesehen, also immer wenn ein weiblicher Celebrity, der in einer Beziehung ist, einen großen Ring am Finger trägt, schreit sofort alles Verlobung. Aber oft, finde ich, sehen diese Ringe halt auch nicht aus wie Verlobungsringe, sondern es ist einfach regulärer Schmuck. In dem Fall aber finde ich, dass der Ring auch tatsächlich wie ein Verlobungsring aussieht, weil der hat halt so einen großen Diamantenstein und so. Auf jeden Fall, ja, also alle schreien, oh mein Gott, sind sie verlobt. Ich sag mal so, ich würde sagen, nein, weil Zoe Kravitz kommt gerade aus einer langen Beziehung raus. Wie lange ist sie jetzt wieder Single gewesen, bevor sie dann was jetzt mit Harry Styles hatte? Ein Dreivierteljahr oder so? Oder ein Jahr vielleicht? Also sie war nicht lange Single, bevor sie jetzt dann wieder eine Beziehung mit ihm hatte. Und ich kann mir nicht vorstellen, so nach dem Motto, gebranntes Kind scheut das Feuer, dass sie sich dann sofort verloben würde. Also sie ist da gar nicht so der Typ für, vor allen Dingen nicht. War die Beziehung, die sie vorher hatte, war sie da auch nicht irgendwie 8 Jahre oder so mit ihm zusammen? Das war doch Channing Tatum. Es war doch ewig, dass die zusammen waren. Oder war es vielleicht nur 4? Also war auf jeden Fall einige Jahre, ja. Meinst du, das ist realistisch? Meinst du, die könnten verlobt sein? Also ich meine, es kann ja
manchmal
auch sein, dass Harry Styles vielleicht sagt, er möchte es irgendwie jetzt festmachen nach dem Motto, ich will nicht, dass sie mir durch die Finger flutscht, weißt du? Und dann, ja, verloben wir uns halt.
Also ich kenne das, dass Leute ganz lang in Beziehungen sind, die sich dann nicht so richtig entwickeln. Vielleicht so erste Beziehungen oder so. Und dann machen die Schluss, nachdem sie ganz lange zusammen waren, aber nichts wirklich passiert ist. Und dann lernen sie jemanden kennen. Und dann wird innerhalb kürzester Zeit zusammengezogen, vielleicht sogar ins Ausland gegangen, geheiratet, Kinder und so. Also, dass man quasi bei einer nächsten Folgebeziehung irgendwie extremes Tempo an den Tag.
Ja, oder nach dem Motto, jetzt
setz
dich da volle Kanne drauf. Also so nach dem Motto, das ist jetzt ist es ernst so.
Genau.
Also das kann ja durchaus sein, ja. Vielleicht haben die beiden ja auch irgendwie gerade ihren Traumpartner gefunden, wobei ich mir persönlich das nicht vorstellen kann. Aber ja, also ich meine, da Gerüchteküche, wie gesagt, sind sie verlobt? Fragezeichen. Wenn sie verlobt wären, fände ich das wäre echt eine krasse Nachricht. Also da wäre ich wirklich überrascht. Wer sich aber tatsächlich verlobt hat, ist Josh Groban. Und ich noch so, der hat eine Freundin? Ja, also ja, er hat also offensichtlich eine Freundin und hat sich verlobt. Und ich glaube, er ist mit seiner Freundin auch schon 4 Jahre zusammen. Also die beiden sind auch schon länger ein Paar. Und jetzt hat er eine Serie, so ein Karussell von Fotos eingestellt auf Instagram. Unter anderem eben auch mit seiner Freundin, wo die beiden sich küssen. Und er hat dann dazu geschrieben, also meine beste Freundin hat ja gesagt. Also offensichtlich Verlobung. Und das war, soweit ich das sehe, in Disneyland.
Genau.
Und da hast du natürlich auch besonders schöne Fotos, also so richtig mit Beleuchtung und so. Wobei
Verlobung in Disneyland schon super kitschig finde.
Super kitschig. Aber ich meine, es passt zu Josh Groban, oder? Ganz ehrlich.
Ja,
und ich glaube, also ich kenne jetzt seine Freundin nicht, Natalie McQueen, aber ich würde mal behaupten, charaktertechnisch und so werden die sich wohl ähnlich sein. Also wahrscheinlich findet sie das auch ganz toll.
Ja, wenn, sonst hätte sie ja nicht Ja gesagt.
Ja, also aber na gut, ich würde auch Ja sagen zu meinem Partner, wenn er sich einen Ort aussucht, der mir nicht so gefällt, weil ich ihn liebe. Also das wäre aber schon richtig, ja. Ich finde den Ring irgendwie nicht so schön. Ich finde, der sieht so ein bisschen aus, als wäre das ein Fake-Ring aus einem Kaugummi-Automaten. Tut mir echt leid. Wahrscheinlich ist der ein paar Millionen wert. Zumindest sieht er so aus. Es ist ein Riesendiamant. Es ist, ich weiß gar nicht, was daran mir nicht gefällt. Also ich glaube, mir gefällt die Fassung nicht, weil es ist eine ganz, ganz schmale Fassung, die man fast gar nicht sieht. So ein bisschen wie eine randlose Brille, weißt du, dass man den Rand eben nicht sieht. Aber was mir nicht gefällt ist, der ist, weil diese Fassung so schmal ist und man die kaum sieht, es ist Gold, sind rechts und links von dem Stein noch zwei weitere kleine Diamanten gesetzt. Und das gefällt mir nicht. Das finde ich irgendwie nicht schön.
So sogar mehrere Brillanten auf jeder Seite, oder?
Ich weiß nicht, sieht für mich aus wie einer, aber es kann, na, du kann sein, ja, stimmt, das könnten auch so Blümchen sein,
so,
stimmt.
Genau,
ich dachte, es wäre ein etwas
Mitte.
Größerer Stein jeweils, aber das sind mehrere Steine, hast du recht. Aber mir gefällt diese Art nicht, wie das gefasst ist mit den Steinen. Und ich finde auch die Ringschiene viel zu schmal.
Die Ringschiene finde ich schön so, aber die Fassung mag ich auch nicht, du hast recht.
Ja.
Ich finde es schön, dass es jetzt nicht so ein viereckiger Klunker ist, wie die im Moment
ja, ist
immer
oval.
Sind. Aber es ist irgendwie, es ist so eine sehr altbackene Form, finde ich.
Ja, also ich denke mal, ich habe jetzt nur die Ahnung von Juwelen, die ich kriege, weil ich Bares Ferraris gesehen habe und Kunst und
Krempel.
Aber Krempel.
Wir haben ja Geschmack.
Mehr Ahnung habe ich nicht. Also auf gut Deutsch keine. Aber ich glaube auch, dass der so besonders funkelt, weil er eben diese spezifische Fassung hat, dass da also ganz viel Licht und so auch rankommt. Und aber dieses Funken macht es irgendwie so unecht. Ja, krass. Ja, cool. Aber also dann herzlichen Glückwunsch. Und wie gesagt, ich bin überrascht, dass der, also ja, dass der eine Freundin hatte. Das habe ich irgendwie, aber der hat, also habe ich nicht so mitgekriegt. Ich habe mich aber ehrlich gesagt nie so um ihn gekümmert. Es war so ein bisschen so, ja, er war halt anwesend.
Aber du hast ihn jetzt nicht für schwul gehalten oder so?
Das ich weiß nicht. Also jetzt vielleicht nicht schwul, aber auch nicht wirklich heterosexuell.
Disney halt.
Ja, vielleicht so genau gar nichts. Ich meine, er hat schon, also Schmelzestimme hat er, das muss man sagen. Ich höre ihn jetzt nicht, aber ich finde, wenn er sowas wie, keine Ahnung, Rise Up oder sowas singt oder, wie heißt denn der Song? Climb Every Mountain. Wenn er mit seiner Schnulzestimme Climb Every Mountain singt, dann schmelz auch ich, ja, so ist es nicht. Aber also es ist eigentlich nicht mein Sänger. Was mich überrascht hat, war, Jack Quaid hat geheiratet. Ich so, was? Das war so, was? Also ich meine, ich wusste auch nicht, dass er in einer Beziehung ist, aber bei ihm wundert mich das jetzt nicht. Ich habe mich aber auch nie so drum gekümmert. Und zwar ist er zusammen mit seiner Schauspielkollegin, die hat er wohl bei The Boys kennengelernt, wo er ja auch mitspielt. Und dann dachte ich so, ach, okay. Und zwar australische Schauspielerin und eben Co-Star in The Boys.
Claudia Dumit.
Dankeschön, ich vergesse immer, wie sie heißt. Ja, und die beiden wollten ihre Hochzeit wohl komplett privat halten. Und es ist aber auch nur rausgekommen, aus mehreren Gründen. Zum einen hat die Venue, wo sie gefeiert haben, ein Bild gepostet. Aber von den beiden vorher, also noch als das Ganze in Planung war, in Zivilklamotten und so weiter, wo sie halt geschrieben haben, ganz großen herzlichen Glückwunsch an die neu vermählten Jack Quaid und Claudia Dumit. Dumit? Ja, egal.
Ich bin für Dumit.
Du, okay. Ein ganz tolles Paar. Die beiden machen ein ganz tolles Paar. Wir wünschen euch ja viel Glück und Freude und in den kommenden Tagen und so weiter. Das heißt, da ist offensichtlich, also die haben offensichtlich geheiratet. Damit ist es quasi von der Venue bestätigt worden. Und dann wurde eben noch gesagt, dass es eben eine große Ehre war, dass sie die Gastgeber sein durften. Im Old Smoky Horse ist da eben die Location. Und wir hoffen, dass eben Familie und Freunde ihren Aufenthalt da gemocht haben und auch das kleine Städtchen, wo das Ganze stattgefunden hat. Und eben auch nochmal ein Shoutout an Mike, der das ganze Team quasi geleitet hat. Ja, und das wurde halt, so wurde das halt gesagt. Und dann gibt es auch noch Fotos von ein paar der Gästen, die da waren, die halt da im geschniegelten Outfit sich haben fotografieren lassen, unter anderem auch Carl Urban zum Beispiel. Aber es gibt kein Bild vom Paar. Und wir wollen ja alle eigentlich wissen, wie sieht das Paar aus. Und da muss man jetzt sagen, die haben wohl darauf bestanden, dass das alles super privat bleibt. Aber einige Gäste haben wohl Und ich glaube, das war keine böse Absicht, aber die haben wohl in ihrer Freude, um diesem Paar nochmal zu gratulieren, haben die tatsächlich zwei Bilder hochgeladen von dem Paar, wo man aber das Kleid der Braut leider nur von hinten sieht. Also die beiden, das Pärchen ist auf der Tanzfläche und tanzt miteinander, guckt sich ganz verliebt an und dann gibt es noch ein Bild, wo sie sich küssen. Und da sieht man halt, dass er einen roten Anzug trägt mit Orange, vielleicht sind es auch Sonnenblumen, ich kann es so schlecht sehen, also orange-gelben Blumen auf dem Revers drauf gestickt. Das passt irgendwie total zu Jack Quaid, finde ich. Aber ist auch super weird für ein Hochzeitsoutfit. Er sieht halt, ehrlich gesagt sieht es so ein bisschen aus, aber da würde ja auch die Location zu passen. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Country-inspiriertes Outfit, oder? Und sie trägt ja auch, also das Problem ist, man sieht ihr Kleid nur von hinten, was super schade ist. Ich möchte ganz dringend sehen, wie das von vorne aussieht. Aber erstens mal, es ist ein sehr shiny, also sehr, sehr glänzender Stoff. Das finde ich meistens hässlich. Ich finde, glänzender Stoff sieht sehr schnell sehr billig aus. In dem Fall, ja, finde ich okay, aber es ist so ein Off-White, mehr so ein Creme. Und es hat einen recht großen Rückenausschnitt, den man aber nicht wirklich sieht, weil sie ihre Haare offen trägt. Das finde ich auch überraschend. Offen mit einem Haarreif. Und der Haarreif, auf dem Haarreif sind so weiße Rosen. Und das ist auch ungewöhnlich, dass man keine Hochsteckfrisur hat an der Hochzeit, sondern dass sie die Haare komplett offen trägt. Das ist eigentlich auch so okay. Und dann hat sie aber, dann gibt es eben keine Ärmel, aber dafür am Rand des Ausschnitts quasi sind auch lauter so Blümchen oder Rosen eben drapiert. Ja. Und das finde ich ehrlich gesagt super kitschig. Aber ich finde von hinten, weil man sieht nämlich dann auch hinten, ist das Kleid so ein bisschen, also es sieht so ein bisschen aus vom Schnitt her, finde ich, wie diese alten, wie diese Kleider, die so die Damen im Wilden Westen im Saloon getragen haben. Mhm. Weil es hinten so ein bisschen so einen ausgestellten Puff-Po hat, sage ich jetzt mal. Also so ein extra Puff, so. Also nicht, dass die Frau einen dicken Po hätte, sondern dass es das Kleid halt.
Liegen.
Bitte?
Das kann auch an dem Fotomoment liegen. Ich glaube,
natürlich.
Nicht, dass das so
es kann
Design
nämlich auch sein,
ist.
Dass das vielleicht irgendwie eine Schleppe ist, die da noch dranhängt oder so, dass man das jetzt hier an dem Foto halt schlecht sieht. Aber ich finde dieses Ganze, also rein stylingtechnisch, finde ich, sehen die beiden halt schon ein bisschen so country-inspiriert aus. Das, was man
ja,
erkennen
oder
kann.
Wie kostümiert. Ich finde es überhaupt kein Wedding-Outfit.
Naja, aber ich meine, so wollten die beiden das wohl. Und ich meine, ja, dann ist das so. Aber Rot ist eine außergewöhnliche Farbe, aber ich finde, er kann es tragen.
Mhm. Ja. Stimmt. Ja.
Und sie sehen halt super verliebt aus. Und diese Fotos waren irgendwie eine Stunde oder so ab oder eine halbe Stunde und dann wurden sie auch sofort wieder runtergenommen. Wahrscheinlich haben dann sofort gesagt, Mensch, du solltest es doch nicht posten, weißt du, so ganz glücklich, oh mein Gott. Und dann so, was hast du gemacht? Ja, und deswegen haben wir diese Fotos eben gesehen, beziehungsweise auch nur von hinten. Aber was ich krass finde, ist, dass sie das halt wirklich komplett und total privat halten wollten und es wäre ihnen ja auch komplett fast gelungen, ja. Genau, und auf Instagram, genau, ich gucke gerade, wer da noch so abgebildet ist, da sind noch ein paar Gäste fotografiert worden. Also die Gäste durften dann ihre Fotos einstellen, beziehungsweise dann auch hier das Team, das dann da die Venue gemacht hat. Aber das Paar wollte nicht, ja. Ist ja auch okay, aber also ich bin wirklich überrascht. Ich so, ach, guck an, haben die beiden geheiratet, sowas. Mich würde ja interessieren, aber glaubst du, beide Elternteile waren da? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob der Papa da war. Also Mutter Meg Ryan,
Vater Dennis Quaid.
Ja, die beiden sind ja auch schon länger auseinander. Eventuell, also bei Dennis Quaid weiß ich nicht so richtig. Meg Ryan war
bestimmt
da.
Wieso sollten die ja nicht da sein zur Hochzeit ihres Sohnes?
Ja, die haben, weil die Beziehung zwischen Meg Ryan und Dennis Quaid ist, glaube ich, so ein bisschen angespannt. Vielleicht aber auch schon längst nicht mehr. Ja, you never know. Ja, und das ist auch total lustig, weil die meisten wissen gar nicht, dass dass Dennis Quaid der Vater von Jack Quaid ist. Also das ist irgendwie auch so ein klassisches Nepo-Baby. Aber das verneint er auch nicht. Also ja, cool. Also dann herzlichen Glückwunsch an das Pärchen. Und dann haben wir noch ein paar Babys. Und zwar zum einen wird Natalie Portman zum dritten Mal Mutter. Und das ist insofern eine Überraschung, weil sie sich ja gerade eben erst, also gefühlt gerade eben erst, ich glaube von einem Jahr oder so, was aber trotzdem immer noch gerade eben erst ist, von ihrem Mann geschieden hat. Also der hatte sie ja betrogen. Das war ja so ein Riesending öffentlich und so weiter. Also sie ist da sehr gedemütigt worden. Und dann haben sie sich doch scheiden lassen. Und dann hat sie relativ schnell ihren aktuellen neuen Freund kennengelernt. Das war irgendwie auch nur so ein paar Monate dazwischen. War wirklich nicht viel. Und von dem ist sie jetzt schwanger. Kriegt sie eben ihr drittes Kind. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, weil Natalie Portman ist doch auch nicht mehr die Jüngste. Ich glaube, 44. Das ist auch wahrscheinlich das letzte. Ja, siehste? Genau, wahrscheinlich das letzte Kind. Also mit 45, ja, wird es dann wohl so sein. Genau, also ja, schön für, also ich glaube, sie freut es, so wie ich es mitbekommen habe.
Und sie macht sich nicht mehr so einen Kopf wie bei den ersten beiden.
Ja, mit 45 immer noch mal Mutter zu werden, ist natürlich auch echt. Der Körper schnappt nicht mehr so schnell zurück wie früher, sagen wir so. Ja, dann haben wir Justin Theroux. Es ist immer blöd, wenn man das sagt, aber der Ex von Jennifer Aniston, sonst weiß man immer nie, wer ist das. Wobei er auch selbst als Schauspieler tätig ist. Und Justin Theroux ist jetzt zum ersten Mal Vater geworden. Also der hat ja dann, die Jennifer Aniston-Nummer ist ja auch schon seit Jahren, ist ja schon vorbei. Der ist mittlerweile verheiratet und glücklich und hat jetzt, wie gesagt, mit seiner Frau eben das erste Kind bekommen. Und zwar geht es allen gut. Es ist ein Sohn.
Kind.
Das ist ein Kind, genau. Also wir wissen, es ist ein Sohn, weil er hat ein Foto in Schwarz-Weiß von dem Baby auf seiner Brust gepostet. Man sieht natürlich das Kind nur von hinten und hat dann dazu geschrieben, er ist hier, wir sind so verliebt. Also wir wissen, es ist ein Sohn, aber mehr wissen wir auch nicht. Ja. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher, einer hat drunter kommentiert, der kleine Scott Theroux ist endlich da. Ich weiß aber nicht, ob er das geschrieben hat, weil er selber Scott heißt. Oder ob das Kind wirklich Scott heißt.
Es wäre schon ein bisschen merkwürdig, den Namen ausgerechnet durch den Kommentar in einem
Ja, eben. Naja, aber auf jeden Fall, das Kind ist da und alle sind glücklich und happy und allen geht es gut und das ist ja das Wichtigste. Und ja, das ist das eine. Und dann haben wir tatsächlich noch ein zweites Elternpaar, beziehungsweise ein drittes ja dann, und zwar James Lafferty und Alexander Park, die beide aus der Serie One Tree Hill bekannt sind und aber auch noch andere Rollen natürlich gespielt haben. Haben jetzt ebenfalls ein Kind bekommen. Und zwar, ich vermute, einen Sohn, aber der Name ist River J. Lafferty. Und River und J. klingt für mich männlich. River könnte auch weiblich sein, aber J. ist, glaube ich, definitiv männlich.
J. ist, soweit ich den kenne, einer der beliebtesten nicht-binären Namen.
Also River J., so. Ich vermute, es ist ein Junge. Und geboren am 12. April. Und auch da, es geht allen gut. Auf Instagram ist auch hier wieder ein Schwarz-Weiß-Foto eingestellt worden. Und man sieht dann halt, wie es so oft ist, man sieht ja immer nur Füße oder Händchen. In dem Fall sieht man halt, wie das kleine Händchen von den Eltern gehalten wird. Dann haben sie dazu geschrieben, Liebe hat eine neue Bedeutung bekommen. River J. Lafferty, geboren am... Ja, und was mich aber so irritiert ist, dass die beiden Instagram-Posts, über die wir jetzt geredet haben, also die beiden Neugeburten, dass die beide schwarz-weiß waren. Weil schwarz-weiß verbinde ich halt mit Traueranzeigen in erster Linie und nicht mit Geburtsverkündungen. So. Wobei man dazu sagen muss, ich verstehe, weil da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich erinnere mich dran, dass wir irgendwelche Celebrity-Eltern hatten, die auch Schwarz-Weiß-Bilder gepostet haben. Aber da war das Kind quasi, da war das Kind so, dass man das auch gesehen hat, also mit Gesicht und so weiter. Und da hatten sie auch noch ein Farbbild daneben gepostet. Und da hat man gesehen, dass dieses Kind ritzeratzrot war, weil es halt einfach super angestrengt war und verkrumpelt von der Geburt. Verständlich. Wenn man dann sagt, okay, dann hätte ich es lieber in Schwarz-Weiß, dann kann ich das verstehen, ja, weil ich meine, so ein ritzeratzerotes Köpfchen, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber in dem Fall hat man das Kind ja nur von hinten gesehen, sprich nur die Haare und eine Hand. Also da kannst du mir nicht erzählen, es lag daran, dass das Kind rot gewesen wäre. Deswegen, also finde ich da die Wahl zu sagen, wir nehmen Schwarz-Weiß-Bilder ein bisschen komisch.
Ich glaube, das machen Eltern, die das als besonders feierlichen.
Ja, oder Tag. Also ich glaube, das machen Eltern, die denken, sie sind besonders cool, wenn sie es in Schwarz-Weiß mit 4000 Filtern drüber posten. So nach dem Motto, yeah, wir sind die Instagram Eltern. Vielleicht tue ich ihnen auch Unrecht. Auf jeden Fall drei Babys, wunderbar. Dann auch da herzlichen Glückwunsch. Und dann sind wir für heute durch.
Yay!
Yay! Also ihr Lieben, denkt dran, wer in Berlin ist und Zeit und Bock hat, geht bei Amaryllis Chor vorbei. Und für alle anderen, geht bitte kauft Schwedisch in 15 Minuten am Tag für Dummies.
Genau.
Super. Dann hören wir uns in einer Woche. Macht's gut.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.